Dieter, Immanuel haben wir tatsächlich schon einmal auf unsere Seite gebracht. Aber um ganz sicher zu gehen, möchte ich noch weitere Mitstreiter auf unsere Seite ziehen.
Ja, Olli, das ist wirklich eine super Idee. Aber an wen denkst du da?
Ich denke an den mächtigen Motu-Dad mit seinen Töchtern Okona und Okonita.
Hallo.
Und ich denke auch an Matthias von Motu Fanfiction. Er hat uns schon einmal geholfen.
Hoho, wahre Giganten sind das, Olli. Mit ihrer Hilfe werden wir unbesiegbar sein.
Ja, Dieter. Unbesiegbar. Das ist das Ende für die Jungs von Rats. Die Rache ist mein. Aber wo kann ich Motu Dad und Matthias finden?
Sieh doch, Olli, die Fußabdrücke. Sie leuchten rot. Ich bin ganz sicher, dass es die Fußabdrücke der beiden sind. Sie haben einige typische Merkmale, wie man sie nur bei Motu Dad und Matthias findet. Sie führen in den Hybi-Raum, ein Bierlokal gleich dort drüben.
Das war ein lustiger Abend, mein Freund.
Ja, es war wirklich sehr schön. Wir haben einige Gläschen getrunken und das Wichtigste für unseren nächsten gemeinsamen Podcast besprochen. Und weißt du was? Heute lade ich dich... verdammt, mein Geld! Ich habe meine Geldbörse daheim vergessen.
Oh Mann, ich auch. Was machen wir denn jetzt?
Hallo Tobi. Hallo Matthias. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Ihr helft mir im Kampf gegen Rats und ich gebe euch Gold. So viel Gold, wie ihr wollt. Gold für den Sieg. Endlich ist sie da, die Folge mit dem Hyperraum. Für mich ein absoluter Klassiker. Und ich freue mich sehr darauf, mir das Reich der Schrecklichen für euch einmal genauer anzusehen. Aber das mache ich natürlich nicht allein, das würde ich mich gar nicht trauen, sondern wie immer an meiner Seite der Dithmar, nicht verwandt oder verschwägert mit Satmar.
Ja, nein, keine Verwandtschaftsbeziehungen hier. Hi Olli, hallo liebes Publikum da draußen. Ja, auch ich freue mich, heute eine ganz besondere Folge zu reviewen. Und Olli, ich denke, also die Folge, die haben wir wirklich gern, wir zwei, oder? Und es gibt aber auch noch zwei andere, die haben die Folge auch sehr gern. Und die haben wir heute hier eingeladen. Hol sie mal rein in den Podcast.
Ja, die haben wir auch sehr gern. Zwei Legenden in der Masters-Welt, zwei Größen, die Hörspiele auch sehr, sehr gut kennen und lieben, so wie wir. Und ich freue mich auf einen schönen, gemütlichen, lockeren Vierer-Talk mit dem Tobi, dem Motodad. Hallo, Tobi.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf bei dieser auch mir sehr nahestehenden Folge. Vielen Dank.
Ja, super. Und der Matthias von Motu Fanfiction, der ist heute auch mal wieder dabei. Hallo Matthias.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Eine Ehre, bei euch im Reich der Schrecklichen zu sein.
Schrecklich nette Gäste, eine schrecklich nette Familie, könnte man fast sagen, die wir heute hier sind. Und ja, also ich bin gut drauf, gut vorbereitet. Wir können dann eigentlich gleich mal starten. Eins vielleicht noch vorweg. Lieber Dieter, es ist passiert. Ich habe es in der letzten Folge so beiläufig es mir möglich war, erwähnt, dass uns auch in die Trinkgeldkasse etwas überwiesen werden kann per PayPal. Ich habe den Link dann tatsächlich reingegeben und es gibt einen Spender. Jemand hat uns was in den Hut geschmissen. Vielen Dank an den Herrn Spahn, der uns tatsächlich, der das wortwörtlich so gemacht hat, denn er hat dazu geschrieben, Bierchen für die nächste Sendung. Super Sache, finde ich. Eine flüssige Spende quasi, so wie für die Musi beim Bierzirt. Ich war auf einem jetzt im letzten Wochenende, da ist es auch die ganze Zeit so dahingegangen, dass jemand auch die Musik eingeladen hat. Also freut uns sehr.
Freut uns sehr. Vielen Dank an den lieben Herrn Spahn. Ja, da will ich es ihm auch gar nicht verschweigen. Ich trinke momentan ein Cruz Campo. Ich bin nämlich immer noch im Süden Spaniens. Und ja, ein, wie sagt man so schön, ein flüssiges spanisches Bier. Ganz ordentlich Bier, im Geschmack.
Das ist ja überraschend.
So. Ja, und Olli, vielleicht sollten wir noch erwähnen, also du hast schon gesagt, Moto Dad und Matthias von Moto Fanfiction, zwei Legenden. Wer wissen möchte, was die zwei so machen, was die alles so drauf haben, der möge die Folge 26 Orkus schwerste Stunde anhören. Da war Tobias, unser Moto Dad, zu Gast und hat sich vorgestellt. Und Matthias war schon mal bei Folge 29 das ewige Feuer dabei. Also sei euch ans Herz gelegt, hört da mal rein, wer die beiden noch nicht kennt.
Und wenn man schon dabei ist, kann man dann auch die anderen Folgen noch alle hören. Ne? Ich meine, lohnt sich.
Lohnt genau. Sich auf jeden Fall. Gibt es auch noch viele andere tolle Gäste. Vielleicht ganz schaffen genau wir auch so mal, dass wir Alex mit dabei haben. Matthias, deinen Kompagnon, der zweite Teil von Moto Fanfiction. Irgendwann schaffen wir es.
Ja. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir unbedingt, wenn wir hier mit diesem Projekt fertig sind, in irgendeiner Form auch über eure Werke reden müssen, Matthias. Und da werden wir dann natürlich auch wieder zusammenkommen. Also die möchte ich sehr, sehr gerne, wenn es euch Spaß macht, auch gerne mit euch und mit anderen Gästen besprechen.
Sehr gerne.
Genau, vielleicht mit ein bisschen mal anderen Konzept dann, dass man ein bisschen einfach da hinter die Kulissen auch schaut oder so. Das muss man dann nicht so auseinandernehmen vielleicht, so wie hier, aber ja, das sehen wir dann, werden wir dann sehen. Gut, ja, und der Tobi natürlich, der Moto-Dad, der YouTube ist seine zweite Heimat, würde ich fast sagen, oder? Da könnt ihr mittlerweile ganz, ganz viele Videos, die du hochgeladen hast, zu verschiedenen Themen begutachten. Sehe ich das richtig, Tobi?
Ja, das ist richtig. Also YouTube und Facebook, dann ein bisschen Instagram noch. Genau, ich mache die Reviews, ich mache History-Reviews, das heißt zu Vintage-Figuren, auch von der Historie, wie sie entstanden sind, vom Prototyp bis zur fertigen Figur. Meine Lesungen der Minicomics, der Vintage-Minicomics nicht zu vergessen. Da habe ich jetzt 10 Folgen produziert. Die nächste wird hoffentlich nächste Woche kommen. Also nächste Woche zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Vielleicht ist sie
ja
dann schon da.
Ja, ich hoffe, dass ich ihn schnell rausbringe, weil ich mir gedacht habe, ihr habt ja auch morgen, also am Tag nach unserer Aufnahme, wieder eine gemeinsame Aufnahme.
Und ja, richtig.
Vielleicht schaffe ich es sogar vor euch noch raus.
Ja, richtig. Der Matthias und ich sind ein Duo im Live-Reviewen von den Masters-Serien. Und ich hoffe, wir dürfen das noch sehr lange zusammen machen. Ist immer eine sehr große Freude. Und ja, so Sachen machen wir.
Dann möchte ich dann noch bei der Beweihräucherung noch hinzufügen, dass der Tobi wiederum schon einige Male uns bei Moto Fanfiction unterstützt hat. Als Sprecher, aber auch als Autor. Er hat bei der Umsetzung des ersten Moto Origins Minicomics Beast Barrage oder Beast Barrage, je nachdem, wie man es aussprechen will, hat er eine Version beigesteuert, die wir dann vertont haben. Ja, und zu hören ist er auch in einem unserer NA-Hörspiele.
Als Evil oder als Hero?
Er kann alles, aber in dem Fall war er einer der Guten.
Nichts anderes. Tatsächlich spreche ich bei meinen Lesungen jeden Charakter von Tila bis zum Skeletor selber. Das ist immer sehr spannend, inklusive Sprecher.
Ja, sehr feine cool. Sache.
Ja, also super, da habt ihr ja gehört, es kommt noch Content raus, rechtzeitig vor der Grayskull Con, die ja auch ansteht. Also jeder, der mal eine längere Autofahrt dahin hat, der kann sich dann unseren Machtschädel anhören, unser Review und auch das Review der Serie von Matthias und von Tobi.
Genau, super. Na gut, dann lieber Dieter, nimm noch einen ordentlichen Schluck. Und dann könnten wir eigentlich reinköpfeln, oder? In unsere Folge, in unser Review.
Ja, unbedingt. Wir sind ja heute vier. Die Folge gibt auch recht viel her. Da verlieren wir keine Zeit und wir sagen, let's go. Und wir starten auch gleich mit dem Cover. Matthias, magst du uns das Cover ein bisschen beschreiben? Was ist denn da zu sehen?
Sehr, sehr gerne, denn meine Liebe zu dieser Folge beginnt schon mit dem Cover, muss ich sagen. Ja? Und das, obwohl es rosa ist.
Nein. Weil es rosa ist.
Vielleicht auch deshalb, weiß ich. Nein, aber es ist, also wie gesagt, rosa Farben ist so der meiste Teil. Und wir sehen sehr präsent Zauberrüstungs-He-Man mit einem zahnstocherartigen rot-rosafarbenen Schwert in der Hand. Er blickt so ein bisschen am Zuschauer, am Betrachter vorbei auf Orko, der uns wiederum den Rücken zuwendet und der wiederum an He-Man vorbei zeigt nach hinten, wo wir eine Grayskull-ähnliche Burg mit zwei Hörnern sehen. Und wir sehen rote Fußspuren, die wir auch im Intro schon gehört haben, mit den typischen Merkmalen von von Buzzoff und Mossman. Und dann, das hat es für mich halt so besonders gemacht, das Cover bis heute, Snoutsbout ist meiner Meinung nach erst und einmalig auf einem Cover zu sehen. Er blickt in Richtung von Orko und He-Man und bedient eine sehr abenteuerliche Maschine, bei der noch ein Tachometer zu sehen ist. Er selbst hat die Hand an so einem Hebel. Also das sieht schon sehr spannend aus, muss ich sagen.
Ja, ganz genau. Dieter, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Lass mal vielleicht den Tobi noch seine Gedanken mit uns noch scheren, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber das ist ja genau. Also teile uns mal deine Gedanken mit Tobi.
Ja, also ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Cover. Bunt, ja, was natürlich sehr gut zu Masters passt. Das Rosa, ne, sticht natürlich hinvor. Für mich ist das aber tatsächlich eine Flying Fists Rüstung, weil ich glaube, über dem goldenen Gürtel nochmal einen bräunlicheren Gürtel zu erkennen. Und das ist ja ein typisches Merkmal für die, aber das ist ja, ne? Ich finde es großartig. Ich finde es ein Cover im Vergleich zu Orkos schwerste Stunde, wo wir zusammensaßen, was auch wirklich voll umfänglich zu dem Hörspiel passt. Im Hintergrund die Burg mit dem Totenkopf und den Hörnern. Ein sehr schönes Cover. Und wenn man die Geschichte kennt, dann findet man sich in diesem Cover definitiv wieder. Also zumindest ich. Mhm.
Ja, Dieter. Unbedingt. Ja. Nein, ein super Cover. Also wirklich, ich finde es auch ganz toll. Es macht richtig Lust auf die Folge. Was mir aufgefallen ist, ich finde, Snout sieht hier fast wie ein Roboter aus. Snouts baut sehr, sehr eckig alles. Man sieht auch die Nieten und so weiter. Da wollte ich dich fragen, Tobias, ist denn die Figur, ist die sozusagen, ist das der Hintergrund der Figur, dass er irgendwie so ein dass er auch was Technisches, was Roboterhaftes hat?
Du meinst jetzt die Nieten an den Ohren?
Genau, ja.
Naja, er hat ja einen, ich nenne es mal Metallkopf, sowohl in den Geschichten als auch als Toy. Also von daher, das ist schon so, das passt schon.
Ist das stimmig. Ist
sehr authentisch auch zum Toy. Also das ist ganz, ganz nah am Spielzeug dran. Auch von dem Riemen, ich einmal von der Harnisch, also von diesem Gurtsystem, von diesem silbernen, was er um die Brust hat und um den Bauch und die Handschuhe, das ist ganz, ganz, ganz nah am Toy dran.
Mir gefallen auch die Augen unheimlich gut. Ich finde, die Spielzeugversion hat so traurige Augen, aber die sind irgendwie ganz, ganz gut gemacht. Auch He-Mans Kopf ist, also da haben wir schon manch verunglückte Cover gehabt oder Figuren auf Covern, aber hier, das finde ich alles ziemlich gut getroffen.
Ja, und vielleicht noch was, um zu Orko zu sagen. Orko ist für mich, man sieht ihn nur von hinten, aber ich finde, er ist auch, ich würde am liebsten in das Cover reingreifen und den Orko rausholen und die Leine durchziehen. Er ist wirklich so nah am Toy, auch diese Mütze oben und der Schal, also großartig, ja, wunderschön.
Fast schon 3D, ganz, ganz oder?
Ja, bestimmt.
Das ist wirklich toll. Vielleicht kannst du, probier es mal aus, Tobi, ja, vielleicht kannst du ihn dir schnappen.
Ne? Er will nicht, ja, ist vielleicht das Gleiche, warum er nicht beamen konnte, aber da kommen wir noch dazu.
Ja, das stimmt schon. Wobei ich Orko, also er ist sehr nahe am Toy, das stimmt, er sieht mir hier fast noch ein bisschen zu rund und zu knubbelig aus. Also zumindest der Arm und auch die Finger, das hatte ich zumindest vom Treu her ein bisschen länger in Erinnerung, aber das mag auch die Perspektive sein. Ja. Ja, und He-Man ist hier wirklich, also der ist hier abgebildet wie Sascha Heen am Traumschiff. Also wunderbare.
Das ist er.
sieht ganz wunderbar aus. Also
Tila, der Wind geht offenbar auch.
Tila, die wäre hin und weg, wenn sie ihn so im Hyperraum sehen könnte. Genau. Ja, Olli, Tila, magst du noch was ergänzen?
Ja, natürlich. Ich habe zwei Sachen. Das erste ist, was mir erst jetzt während dem Gespräch aufgefallen ist, He-Man, der das Schwert so nach vorne hält, auch so ein bisschen in Angriffsstellung und die roten Spuren, sieht auch ein wenig so aus, als hätte er da in der Burg wen abgestochen und aus der Burg wäre aus der Burg rausgegangen und sowohl das Schwert als auch die Stiefel sind doch voller Blut. Ich meine, die Spuren zeigen in die andere Richtung, okay, das ist natürlich das Einzige, was dagegen spricht, aber ist irgendwie auch ein wenig jetzt so ein Gedanke von mir gewesen. So.
Und naja, aber du hast es selber schon aufgelöst. Also ein Indianer-Scout wirst du nicht mehr, Olli. Wenn die Spuren in die Burg hinein gehen, dann kann es wohl nicht gewesen sein.
Tja, die Polizei kommt schon. wenn ihr es gehört habt, liebe Hörer und Hörerinnen, die Mieter.
Hört man das?
Ja. Die Sirene beim Dieter.
Genau. Ich habe leider... geht schon wieder ab. In Spanien hat man nur Fenster mit einer Glasscheibe. Die sind leider nicht so schalldicht. Aber Tobias, du wolltest noch was sagen?
Ja, es gibt noch eine Sache, und zwar dieses, was der Matthias ganz am Anfang angesprochen hatte, dieses Rosane, ja, wo dieses Bild eingehüllt ist, ist für mich zu dem, was wir ja nachher dann noch hören, wie diese Welt, wie dieser Hyperraum ist, so ein bisschen gegensätzlich, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Stück weit was vorwegnehme, aber es ist für mich eine sehr bedrückende Umgebung, eine sehr düstere, gefährliche Umgebung, die mich also es gibt so unglaublich viele Parallelen zu Anti-Eternia in dieser Folge, aber ich glaube, da kommen wir später noch. Da gibt es vieles, was mich daran erinnert hat. Von daher passt das Rosa nicht ganz zu mir, aber es ist natürlich trotzdem ein wunderschönes Cover, was sehr viel Freude macht.
Es ist ja, es wird ja auch von einem grauen Nebel gesprochen und hier ist er rosa, also das ist vielleicht auch eine Auffälligkeit, aber es sieht natürlich, man greift vielleicht eher hin, wenn das Cover rosa ist und nicht grau. Ja, und das, was mich jetzt persönlich wundert, dass es keiner von euch gesagt hat, sind die alle drei im Hyperraum? Wenn ja, warum ist Snoutspout am Cover? Snoutspout ist ja nicht im Hyperraum. Also von daher, einzige Möglichkeit wäre, dass Snoutspout sozusagen im Keller ist und man das Portal, er sieht quasi durch das Portal He-Man und Orko, wie sie bereits im Hyperraum sind. Also so kann man es sich vielleicht erklären. Ansonsten ist es natürlich fatal, ja, weil Snoutspout ist nicht im Hyperraum.
Das ist wie bei Stranger Things, weißt du, so mit der Parallelwelt, die stehen nebeneinander. Genau.
Ich sehe das wirklich so als eine Collage dieser zwei Welten, ja. Weil Snoutspout ja eine sehr tragende, wichtige Rolle hat, auch in dieser Folge, dass er da nochmal, weil ohne ihn wäre ja dieser Hyperraum gar nicht möglich gewesen. Von daher sehe ich das eher so als Collage und nicht, dass die jetzt beide am gleichen Ort sind. Aber man könnte es auch als Blick in das Portal sehen, wobei He-Man und ich würde sagen, He-Man steht parallel zu Snoutspout und Skeletor ein bisschen mehr zu uns. Da würde das schon wieder nicht ganz passen.
Ich glaube, auch Collage trifft es am besten.
Ja. Nur sei es, wie es sei, Das Wichtigste für uns, Dieter, ist, dass endlich mal ein Machtschädel am Cover ist, oder?
Ja, genau. Also das freut mich natürlich, dass endlich mal so ein richtiger Schädel da auch am Cover zu sehen ist. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, Matthias, in deinem Transkript von der Folge, das du auf moto-audio.de immer zur Verfügung stellst. Also der Erzähler Horst Naumann, der redet schon von rötlichen Nebelschwaden und auch einer rötlich schimmernden Burg. Also das passt, das ist stimmig.
Okay, ja super. Danke, das finde ich gut, dass du das jetzt noch aufgelöst hast. Ja, und wie gefällt euch die Maschine vielleicht zuletzt? Ist das eine gefährliche Maschine? Eine Maschine, die aussieht wie ein Raumschiff oder wie ein Triebwerk? Oder was sagst du dazu, Tobi?
Nein, ich finde, ich habe mir die tatsächlich immer, also in meiner Fantasie sieht die anders aus, also viel komplexer und so, aber ich denke, das ist halt einfach dem Platz auch geschuldet und der Art und Weise, wie die Cover gezeichnet sind. Ich finde es aber schön, weil man hat das Gefühl, sie ist selbst zusammengebaut, was ja in der Folge so war und ja. Von daher, das passt, ist für mich ganz stimmig, finde ich.
Matthias, was sagst du?
Ja, dem schließe ich mich an. Man sieht ja nur einen Teil dieser Maschine und das, finde ich, fügt sich einfach so unheimlich schön in das Cover da ein. Und es ist eigentlich alles, was du brauchst, um es auch ohne die Geschichte zu kennen, einfach als Maschine erkennst. Ja, du hast ja diesen Hebel, du hast dieses Tachometer, du siehst da so ein paar Verschraubungen oder Lötungen und sonst was. Also ich finde, das passt sehr gut.
Genau. Und der Snautsbaut, der die Maschine bedient, steht da so ein bisschen wie ein Lokführer, aber das passt ganz gut. Das hat fast so ein bisschen so ein Steampunk-Feeling kommt da auf.
Lokführer ist gut.
Ja, so ist das. Na gut, wenn keiner mehr zum Cover etwas zu sagen hat, dann kümmern wir uns um die Rollenbesetzung. Aber, liebe Leute, da haben wir nicht viel zu sagen dieses Mal. Es gibt den Satmar in erster Linie als neuen Charakter und der Satmar, der wird gesprochen von Wolf Ratien und den kennen wir bereits, Dieter, denn der hat eine Line, die sehr, sehr legendär ist und eine von deinen Lieblingslines und wenn du die vielleicht kurz zitieren könntest.
Du willst Prinzessin angreifen? Grilli.
Ja, genau. Wolf Ratien, unvergessen als Mantisauer.
Sie sind aufmerksam geworden.
Genau. Also das hört man hier, so viel nehme ich vorweg, das hört man hier nicht raus, dass der Wolf Ratien auch den Mantisauer gesprochen hat. Den Satmar macht er ganz, ganz großartig, aber halt richtig als fiesen Bösewicht mit tiefer Stimme.
So ist es. Ja, interessant die Bandbreite, gell, von unseren lieben Sprecherinnen und Sprechern hier.
Der hat doch auch Jahre vorher, also der hat ja einige Rollen auch bei den drei Fragezeichen übernommen und ich meine, er wäre auch er ist doch, glaube ich, Steve Terrell in Folge 11 im Gespensterschloss. Oder?
Das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt kurz schließen mit der Zentrale.
Genau.
Aber was ich weiß, und das ist, das kann man jetzt auch, ich wollte es eigentlich erst später dann sagen, weil es irgendwie in die Geschichte auch reinpasst, aber irgendwie passt es auch zu den Sprechern. Natürlich haben wir das große Comeback von dem Ram-Man-Sprecher, also von Thormann, ja. Und
naja, da sein Comeback als Ram-Man meinst du, oder? Weil er war ja, ist ja gar nicht so lange her. Welche Folge war das? Der Meisterzauberer, da war er ja auch zu hören. Da war er der Jongleur.
Nee, du verwechselst ihn gerade mit dem Mechanic-Sprecher.
Genau.
Ach, okay, ja, stimmt, Tatsache. Mhm. Ja, richtig. Ja, okay, ja, da habe ich mich getäuscht.
Das macht nichts. Das hast du gut. Da hast du schon genug richtig gesagt, dass du dich auch mal vertun kannst.
Verzeihst du es mir. Stelle. Na wunderbar.
Und deswegen ist es ja auch meine mein Metier, das Reden über die Sprecher. Was ich sagen wollte ist, ich habe tatsächlich heute beim Hören noch etwas bemerkt, was so, so witzig war. Und dann habe ich mich gleich mit der Zentrale, also mit unserem lieben Thomas von der Zentrale, rückgeschlossen. Und er hat mir das dann auch nochmal bestätigt. Denn ich höre die Folge und plötzlich denke ich mir, als Ramen dann sagt, es ist Dragster, als dieser in den Keller kommt, verdammt, der klingt ja in dieser Folge wie bei die drei Fragezeichen der Zauberspiele.
Jawohl.
Wo ich neulich eingeladen war bei der Zentrale und mit denen reviewed habe. Genau, da spricht er den Senior Santora, so ein bisschen gebrochenes Deutsch. Und das Allergeilste daran ist, in der drei Fragezeichen-Folge, der Zauberspiegel, da gibt es auch einen Dragster. Und zwar ist das der Typ, der davor in dem Haus gewohnt hat, wo Mrs. Darnley, also für diejenigen, die diese Folge kennen, Mrs. Darnley, gesprochen von Gisela Trove, die wiederum den Geist von Castle Grayskull spricht, erwirbt ein Haus und davor hat ein Typ namens Dragster gewohnt.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Das ist echt witzig, echt sehr, sehr witzig gewesen, dieser Aha-Effekt heute.
Ich muss übrigens an einer anderen Stelle dran denken, wenn Ramon dann sagt, aber man muss doch in den eindringen können, man muss doch in den Hyperraum eindringen können. Ja? Und da, finde ich, klingt der wirklich wie in Folge 16 mit dem, aber ein Mann, ein kleiner Mann. Ja, das ist genau da musste ganz ich dran denken. Ja, passt.
Ganz genau. Dieter, du hast ja das auch als erstes irgendwie auch hingeschrieben mal, oder gesagt, dass du findest, dass er hier den drei Fragezeichen Tön hat und nicht mehr den Ram-Man.
Ja, da nimmst du mir etwas von meiner Analyse vorweg, aber ja. Nein, ich finde, Ram-Man ist hier in dieser Folge ganz anders angelegt. Also viel, viel nachdenklicher, auch viel vorsichtiger in der Stimme, tiefer die Stimme, auch abwartender. Er sagt doch, ja, seid doch leise. Also wenn man an den Ramen zurückdenkt, der bei Sturm auf Castle Grayskull da durchgebolzt und durchgeholzt hat, der hat eigentlich nichts anderes gekannt als nur, ja, der hat mehr geschrien als gesprochen.
Das stimmt, ja.
Also da ist der Ramen diesmal ganz anders. Genau.
Genau. und er ist meiner Meinung nach, weiß nicht, Tobi, was sagst du, hier eigentlich wird hier mit seinem Charakter gebrochen, denn er ist zwar nicht ganz so dämlich, sage ich jetzt mal, bewusst, wie in den Zeichentrickserien oder wie in der Zeichentrickserie von Filmation, aber er ist jetzt auch nicht der hellste, ja, wenn man irgendwie daran denkt, an die Folge, wo er Adam befreit aus dem Kerker.
Ja, Folge 6. Ja.
Genau, im Kerker Skeletors und sich da von Adam mit einem billigen Trick irgendwie abwimmeln lässt und so. Ja, okay. Und hier ist er doch eigentlich der große Techniker mit den guten Ideen. Tobi, was bist du da? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Also, ich bin ja großer Ram-Man-Fan und ich glaube, Ram-Man wird grundlegend in dem Masters-Universum zumindest meiner Meinung nach ganz schön unterschätzt. Ich habe eine Theorie, warum Ram-Man hier etwas ruhiger agiert, wie in Sturm auf Castle Grayskull, das eine riesige, epische Schlacht war. Und hier geht es darum, eine geheime Mission durchzuführen, nämlich diese Maschine zu bauen. Das sind komplett verschiedene Ausgangssituationen und für mich ist das selbsterklärend, dass er da nicht rumschreit und im Keller also, das würde für mich tatsächlich keinen Sinn machen. Ich glaube auch, dass Ram-Man wie alle Masters, ich glaube, ich habe immer so einen Eindruck, dass viele Masters Ahnung von Technik haben, aber es gibt halt dann so die Leute wie Man-at-Arms oder Snoutspout, die halt per se so der Techniker jetzt sind und die anderen helfen dann halt immer mal so bei und kommen mal mit einer Idee rum. Das ist genauso, wenn ich auf Arbeit bin, wir sind alle im gleichen Bereich und aber jeder hat so seinen Bereich und trotzdem wissen wir alles und dann kommt irgendwie mein Kollege und sagt so, hey, mach mal das so, oder hast du wie wär's damit? Also so sehe ich das. Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht ist, aber ich nehme das so zumindest als Erwachsener wahr. Und ich feiere Ram-Man und ich bin froh, dass er hier eine etwas dass er hier mal wieder ein bisschen mehr zeigen kann, was eigentlich in ihm steckt. Das finde ich sehr toll. Gefällt mir.
Genau. Na, das freut uns natürlich alle.
Also, das ist eine schöne Facette.
Wir sind doch alle hier ein bisschen Ram-Man-Fans.
Sind wir nicht alle ein bisschen Ram-Man? Ja, nichts. Das passt. Überhaupt nichts dagegen. Es ist sehr, sehr angenehm. Und wahrscheinlich war Jürgen Thormann einfach in der Nähe und stand zur Verfügung. Ich habe mir auch mal gedacht, vielleicht wäre diese Rolle auch mal für Extender irgendwie in der Form parat gelegen. Und dann hat man sich kurzfristig irgendwie für was anderes entschieden, weil er eben zur Verfügung stand. Könnte ja alles eine Rolle auch gespielt hat. Man sieht ja nicht rein ins Europa-Studio.
Ja,
ist auch gut so.
Wir müssen jetzt auch nicht, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber man muss ja auch nicht immer alles dem Zufall zuschreiben. Vielleicht war es auch wirklich mal bewusst angelegt, so wie Tobias auch gesagt hat. Normalerweise ist das eher Man at Arms, der so ruhig überlegt, sagt, ja, und da könnten wir doch eine Maschine bauen. Und diesmal halt mal Ram-Man, ja. Das ist doch eine nette Abwechslung. Von Man at Arms kennt man das ja. Und für mich hat es auch gepasst. Und vor allem passt es auch gut. Es funktioniert auch gut in diesem Duo, Snoutspout und Ram-Man. Das funktioniert in dieser Folge sehr gut. Und das ist ein bisschen ein Bruch mit der Vorfolge ist. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
Ja,
das ist so. Da eine kleine Lücke gibt. Ja.
Wir lassen das im Hyperraum mal stehen und
gut.
Ob das daran lag, dass der Sprecher zur Verfügung stand oder ob sie das bewusst gemacht haben. Es gibt noch eine Stimme, die von einem Kämpfer von Satma ist. Das ist Lothar Grützner, den kennen wir aber auch schon, denn der spricht, das ist der Sprecher von Stonda, der Stamm und auch einzige Sprecher von Stonda. Also hört da mal genauer hin. Dann werdet ihr den Stone da raushören, der kurz für diese Folge mal die Seiten gewechselt hat.
Er spricht auch noch, also Lothar Grützner spricht auch noch ein Freund He-Mans, wer auch immer das ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf und ich weiß auch nicht, was er sagt, aber er spricht zwei Rollen tatsächlich da.
Ja, doch, also es sind ja zwei Sprecher, die quasi so die Menge sprechen, und zwar sowohl bei den Helden als auch von Satmas Gefolge. Mhm. Also gerade am Ende, wenn die so viel dürfen wir, glaube ich, schon verraten. He-Man und seine Freunde kommen zurück. Und wenn die zurückkehren, dann hört man nämlich so, ja, es ist He-Man und sie kommen und da sind sie und so. Und das sind dieselben, die vorher als Monsterkämpfer Satmas da gesprochen haben. Insofern hat der Tobi recht, dass der Stoner-Sprecher und noch einer, bei dem man sich nicht so ganz sicher ist, wer es ist, dass die für beide Seiten sprechen.
Ja, ganz genau. Genau. Also das ist dieses Ding, wo, ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. Na gut,
so, dann. Jetzt hören wir dich auch wieder ganz gut, Olli. Du warst vorher immer so ein bisschen abgehakt und das Bild auch eingefroren.
Okay.
Das genau, deshalb war, glaube ich, eine kleine zeitliche Verzögerung.
Gefangen im Hyperraum-Eis.
Ja, es vergeht die Zeit. Du, Olli, die Zeit bei dir im Südburgenland, die vergeht ein bisschen langsamer als bei uns hier.
Großartig.
Das mag sein. Ja, Olli, gibt es noch was zu den Sprecher oder darf ich mal den Plot wiedergeben, wie ich das so gerne immer mache?
Bitte, der Plot sei dein.
Ja, wunderbar. So, ja, liebe Hörer, worum geht's denn in der Folge im Reich der Schrecklichen? Also die Folge schließt nahtlos an die Vorfolge, wie gesagt, zweiter Teil der Fünfer-Serie. Und die Masters stehen immer noch ratlos vor der Burg. Ja, sie kommen nicht rein, sie haben kein magisches Schwert und sie sind auch hilflos einem Angriff Skeletors ausgeliefert, der dann wohl aus Langeweile aber auch schnell wieder abzieht und ja, unsere Masters da stehen lässt. Und ja, solange sie das magische Schwert nicht haben, haben sie einfach keine Chance, gegen Skeletor anzukämpfen. Ram-Man tritt auf und er hat den genialen Einfall, man könnte doch eine Maschine bauen, mit der man in den Hyperraum eindringen kann. Und hatte da nicht Snoutspout etwas von Raumschiffstriebwerken erzählt, mit denen er durch den Hyperraum gereist ist? Ja, also die Idee war geboren. Die Masters schleichen sich in den Keller des Königspalastes, in dem ja nun Skeletor herrscht, finden dort auch die Triebwerke. Ja, und der geniale Techniker Snout, der baut sie auch gleich kurzerhand vor Ort im Keller, bauen sie die Maschine zusammen. Genau, und mit Hilfe dieser Maschine dringen dann auch He-Man, Man-at-Arms und Orko in den Hyperraum ein. Der Rest der Truppe bewacht die Maschine im Keller, wo sie ja praktisch vor Skeletors Nase stehen, denn sie wären verloren, wenn der Herr des Bösen die Maschine dort entdecken und einfach abschalten würde. Ja, und He-Man und seine Begleiter, die finden im Hyperraum eine ja gar seltsame Welt vor und sind erstmal ohne Einfall. Orkos Magie wirkt aber im Hyperraum erstaunlicherweise sehr gut. Er zaubert eine Spur von Mossman und Bassoff herbei, der sie dann auch folgen und die sie zu einer Teufelskopf-ähnlichen Burg führt. Ja, sie kämpfen gegen Scharen von Monstern, auch den legendären Icebird müssen sie vom Eingang der Burg noch besiegen. Und ja, zwischenzeitlich vergehen für Teela, Snoutspout, Battlecat und alle die im Keller zurückgeblieben sind, viel Zeit. Es vergehen mehr als 24 Stunden, in denen sich He-Man und die anderen schon im Hyperraum befinden. Und schon langsam, ja, verzweifeln sie ein bisschen, vermuten Gefahr. Snoutspout hat aber eine andere Vermutung. Er meint, es könnte daran liegen, dass die Zeit im Hyperraum schneller vergeht. Teela entschließt sich zu einem Experiment, tritt in den Hyperraum ein, verweilt dort nur 5 Sekunden, während für die anderen im Keller des Königspalastes 20 Minuten vergangen sind. Also, es gibt tatsächlich unterschiedliche Zeitachsen hier in dieser Folge. Ja, He-Man muss sich beeilen, denn die Freunde im Keller bleiben nicht unentdeckt. Dragstor holt sich fröhlich pfeifend ein paar Flaschen Wein und bemerkt unsere Helden. Ja, kurzerhand wird Dragstor dann auch gefangen genommen. Und ja, alle hoffen, dass es nicht so schnell auffällt, wenn Skeletor bei seinem Gelage der Wein fehlt. Mal sehen. Ja, zurück im Hyperraum. He-Man, Man-at-Arms und Orko treffen in der Burg auf den scheußlichen Satma, der Mossman und Bassoff gefangen hält, und auch das Zauberschwert. Olli, du wirst es kaum glauben, das Zauberschwert in einem Eisblock unter Verschluss hält. Und um es mit der Stimme von Dragstor zu sagen, Freunde, das ist nicht irgendein Eisblock, das ist Hyperraumeis. Tja, da ist guter Rat teuer. Orko zaubert jedoch ohne große Mühen das Schwert aus dem Eisblock heraus und direkt in He-Mans Hand. Dem nicht genug schafft es Orko auch mit einem weiteren Zauber den Helden zur Flucht aus dem Hyperraum zu verhelfen, indem er alle Monster in einen tiefen Schlaf zaubert. Ja, und zurück im Keller ist die Freude über die gelungene Rettungsaktion riesengroß. Und dass neben dem Zauberschwert auch Mossman und Bassoff befreit worden sind, das gelingt natürlich selbstredend, wenn man den supermächtigsten aller Hyperer-Zauberer an seiner Seite hat. Ja, aus die Maus, das war kurzerhand die Story. Und jetzt steigen wir in die Analyse ein.
Wunderbar, fast schon legendär deine Zusammenfassungen. Und wer glaubt, dass wir eine halbe Stunde nerdig über das Cover reden, dass das schon nerdig genug war, der kann sich jetzt auf die Analyse freuen, wo wir Szene für Szene sicher sehr, sehr, sehr viele Dinge finden. Und nochmal. Ja, sag mal so, wird schon nochmal 1,5 Stunden dauern. Also, es geht los vor Castle Grayskull. Das schließt direkt an die vorherige Folge. Das ist natürlich eine gute, kurze Einleitung mit Bezugnahme. Das finde ich persönlich eine feine Sache.
Genau. Und also ich möchte hier gleich die Frage stellen, ja, also He-Man weiß ja, er wurde durch Hyperraumeis verletzt und sein Schwert und seine Freunde sind im Hyperraum. Warum fällt denn da keinem ein, dass sie mal Snoutspout um Rat fragen? Der weiß ja so einiges über den Hyperraum. Tobias, was meinst du? Wie ist es dazu gekommen?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ja, schwierig. Ich denke, vielleicht war das aus dieser Situation von der vorhergehenden Folge einfach. Wir waren vielleicht noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt oder so. Ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung. Vielleicht weiß der Matthias da ein bisschen mehr oder hat vielleicht mehr Vermutungen darüber.
Nein, ich habe auch nicht mehr Vermutungen. Ich finde es erstmal einfach nur wirklich gelungen, wie es der Erzähler mit ganz wenigen Sätzen schafft, die Leute wieder reinzubringen. Er wiederholt, was in Folge 33 passiert ist, so knapp, dass jemand, der die Folge nicht hatte oder hat, also als Kind, da sofort drin ist. Das finde ich schon mal sehr, sehr gelungen. Und ja, warum das jetzt in dieser Wissenskontinuität mit Snoutspout nicht weitergedacht wird, das können wir nur vermuten. Denn es ist ja nicht nur so, dass sie ihn nichts zum Hyperraum fragen, es ist ja so, dass er dann auch gleich, wir kommen ja dann wieder dazu und haben es vorhin schon angesprochen, genau, dass Snoutspout von Remmons Idee nachher so begeistert ist, dabei bringt er im Grunde nur das wieder, erzählt er eigentlich nur das, was Snoutspout uns wahrscheinlich in Folge 33 erzählen wollte, kurz vor Beginn der Schlacht. Das finde ich halt auch, das ist ein bisschen schade, aber es tut der Sache eigentlich keinen Abbruch. Also ich finde, man ist so konzentriert darauf, den Anschluss zu finden. Tila fragt ja noch, hast du den Schock überwunden, den du durch das Hyperraum-Eis erlitten hast, und He-Man, ja.
Ja, und He-Man sagt, geht so, und sie sagt, na dann. Das ist nämlich witzig, er sagt eigentlich genau, nur, geht so, und sie, naja, dann hast du es überwunden, ja. Also dann passt ja alles. Also, das ist
witzig, aber, ja. Olli, lass mich noch ganz kurz zu dem Thema. Snoutspout hat ja in der Vorfolge eine Idee, die er unbedingt erzählen will, und in dieser Folge hat sie Remmond. Also ich habe da zwei Theorien. Einmal, ich könnte es mir vorstellen, dass sich der H.G. Francis, dass der mal so ein Manuskript geschrieben hat, wo er einfach die ganze Story so grob niedergeschrieben hat. Und dann hat er halt die einzelnen Folgen ausgefeilt. Und vielleicht war es wirklich so, dass er da auf diesem Übergang nicht mehr geachtet hat. Dass da ein Kontinuitätsübergang dass der nicht ganz astrein ist. Oder aber, und das könnte ich mir schon auch vorstellen, vor demselben Hintergrund, er wollte einfach die Folgen noch in sich rund machen, hat halt wirklich bewusst gesagt, naja, ich will hier einen zweiten Techniker reinbringen, Remmon und Snoutspout, die dann so im Dialog die Idee erklären, und vielleicht war es auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen.
Adida, mir fällt gerade noch eine Sache auf, weil du, also wir haben eben über zwei Dinge gesprochen, einmal das mit der Maschine, aber dann auch grundsätzlich, dass Snoutspout nichts zum Hyperraum gefragt wird. Immerhin wird erwähnt, das habe ich jetzt eben nochmal nachgeguckt, Tila sagt nämlich, Snoutspout vermutet, dass die Zauberin uns nicht helfen kann, weil auch sie von dem Hyperraumeis gelähmt worden ist. Also immerhin so einen kleinen Verweis kriegen wir dann doch noch, dass Snoutspout so Ideen zum Hyperraum hat.
Okay, interessant, ja, weil das sagt er auch in der letzten Folge, stellt er die Vermutung an.
Also das wird wirklich rübergerettet in diese Folge quasi.
Genau. Olli, hast du noch was zu Snoutspout und zu...
Ja, ich meine, wir haben in der letzten Folge schon relativ viel darüber gesagt, herleiten könnten auch. Wir haben uns da auch ein bisschen lustig darüber gemacht, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht ist Snoutspout ja auch beleidigt, weil er ja irgendwie nicht angehört worden ist von Man at Arms mitten in der Schlacht, wo er da auf ihn zugekommen ist mit der Idee und abgewimmelt wurde, und dann jetzt schmollt er oder so. Und er hat das inzwischen aber Ram-Man gesagt. Also da kann man sich viele Dinge ausmalen. Es ist ein Kontinuitätsfehler letztendlich. So wie du das jetzt nochmal gesagt hast, das ist noch sehr H.G. Francis freundlich. muss man, glaube ich, nicht unbedingt sein, weil es ist ja nicht der erste Kontinuitätsfehler, den er macht. Also von daher, ja, das reiht sich ein und da müssen wir halt beide Augen mal wieder zudrücken.
Das machen wir auch gerne, nachdem die Folge gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Genau. Ganz genau.
So ja, gut funktioniert hat für mich auch der erste Auftritt Skeletors. Matthias, was sagst du da dazu?
Ja, es ist ja nicht nur der erste, es ist ja der einzige in dieser Folge.
Stimmt, ja.
Und insofern, man könnte sich jetzt fragen, wozu ist der da? Das so aus heutiger Sicht wirkt es auf mich fast so, als wären die da drüben am Feiern und hätten dann so ein Trinkspiel gemacht. So, ja. ich fliege mal kurz rüber und baller die ab und dann kommt er wieder zurück und feiert weiter. Als Kind weiß ich, dass ich das insofern gut fand, als dass das einfach nochmal die Überlegenheit Skeletors zeigt, ihn einfach nochmal präsent macht und die Bedrohung einfach deutlich macht. So verbuche ich das für mich.
Genau, was sagt der Tobi dazu? Ich meine, ich lasse dich jetzt mal, ohne dass ich das dazwischen quatsche.
Ich möchte dem Matthias da tatsächlich zustimmen. Diese Überlegenheit von Skeletor, die er ja tatsächlich in den letzten Folgen auch sehr stark präsent hat. Aber ich fand es auch einfach toll, dass Skeletor nochmal mit dabei war in dieser Folge. Ne? Also, dass er einfach nochmal aufgetaucht ist, dann hier nochmal gesagt hat, so hier, jetzt bin ich der Chef, so peng, 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 ja, und wehe. Ne? Also, das ist ja auch so ein Stück weit ich hatte immer so das Gefühl oder habe immer so das Gefühl, wenn ich diese Szene höre, dass ihm das auch Spaß macht, sie zu beschießen. Also dass es nicht ums Kämpfen und Erobern geht, sondern dass es wirklich ihm Spaß und Freude bereitet und er so, ja, ich bin der König und ihr seid nichts, ja, und hier, ich zeige euch meine Macht und so. Und ich fand das ganz toll, dass er einfach nochmal da ist. Von daher. Ja, ob das jetzt viel Sinn macht für die Folge, wage ich zu bezweifeln, aber es ist ein schöner kleiner Aspekt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
Naja, aber man merkt schon auch wieder, dass Skeletor natürlich wenig draus macht, oder? Aus seiner Überlegenheit, weil auch hier könnte er natürlich wieder viel, viel mehr machen. Er weiß, sie sind unbewaffnet, er weiß, das Zauberschwert ist nicht da.
Ja, aber das, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit psychologische Kriegsführung, ja, dass du deinen Gegner nicht einfach gleich kaputt machen musst, sondern dass du ihn einfach ausmerzt, ja, mit Aktionen, wo du ihn einfach beschießt, ja, aber du ihn nicht treffen willst, sondern das ist ja das, was wirklich die Leute fertig macht, auch in echten Kriegssituationen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so angedacht war, aber ich empfinde es halt so, er kommt, er schießt da drauf und das macht natürlich den Gegner mürbe. Ja, jeder Einschlag einer Bombe macht dich mürbe, egal wie weit das Ding weg ist. Wenn du das hörst und spürst in deinen Füßen, ist das etwas. Und so sehe ich das, so empfinde ich das. Mhm.
Ja. Genau. Sehe ich auch ganz genauso. Also man wird sofort wieder zurückgeholt, so wie die Folge vorher aufgehört hat. Also Skeletor ist absolut überlegen. Und die Masters sind bedrückend hilflos. Und da kommen wir gleich zur nächsten Szene, Orkus Zauber mit den 10 Mausefallen. Der kommt mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu früh. Ich wäre da gern noch ein bisschen so geschmort in dieser Hilflosigkeit, bevor sozusagen der Comic Relief kommt. Wie ist euch da gegangen?
Weil ich es gerade eben gesagt habe, das passt halt für mich so in diese Zermürbung des Krieges rein. Wenn wir das einfach mal betrachten, wir haben es ja leider momentan auf der Welt, dass wir auch in Europa diese Situation haben. Und was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, ja, aber dann hättet ihr nicht gelacht. Mhm. Und in Kriegssituationen erleben wir sehr oft, wenn wir an das Mädchen in der U-Bahn der Ukraine denken, die gesungen hat und anderen Menschen das Lachen ins Gesicht gebracht hat. Und ganz viele andere Situationen. Und Orko, der ja in den Hörspielen nicht der schlechteste Zauberer ist, was wir später ja auch nochmal hören, auch wieder so eine Parallele zu Anti-Eternia, dass er besser zaubern kann. Aber er hat, ich glaube, das war sein Ansatz. Er wollte helfen. Auf der anderen Seite hat er erkannt, dass das durch diese extreme Hilflosigkeit er trotzdem einfach ein bisschen Freude und Lachen schenken kann. Und Thieler hat es ihm ja tatsächlich bestätigt dann. Also von daher fand ich richtig, dieses Zermürben hätte man vielleicht gerne noch ein bisschen länger gehabt. Ich glaube, das ist aber auch der Folge, der Länge der Folge geschuldet oder des Plots, wie auch immer. Aber ich fand es sehr, sehr gut, dass das dann direkt in diesem Kontext war, dass er dann diese Hilflosigkeit mit einem lustigen, verkackten Zaubertrick quasi aufgeheitert hat und den Helden dann ein bisschen das Lachen und ein bisschen einen kleinen Moment des Lichtes und des der Freude geschenkt hat. Fand ich toll.
Durchaus, absolut. Mhm. Also vielleicht auch noch mal kurz für uns vier, dass ihr auch noch mal wisst, wenn wir irgendeine Szene zu früh beendet haben und ihr noch etwas dazu sagen wollt, dann einfach noch mal reingrätschen, gell? Also da braucht sich keiner irgendwie zurückhalten, bevor irgendetwas, was wichtig wäre für uns und unsere Hörer, nicht gesagt wird, dann einfach reingrätschen, kein Problem.
Ja, du, mir ist natürlich aufgefallen, gleich in der nächsten Szene, Tila hat bessere Augen als He-Man. Vielleicht ist das schon ein bisschen, eigentlich müsste es ja Altersweitsichtigkeit sein bei He-Man, hat er aber offenbar nicht, weil als Ramin kommt, sagt er so, ja, Tila, kannst du erkennen, wer das ist? Genau, und Ramin tritt auf und habe ich auch irgendwie toll gefunden, wie Ramin die Situation im Königspalast oder beziehungsweise in der Stadt Eternis erzählt, wie er so beschreibt, ja, ich lag mitten auf dem Marktplatz unter einigen Kisten und Kästen und habe mich sozusagen totgestellt. Und wie habt ihr das erlebt? Also, Matthias.
Ja, ich finde die Idee einfach großartig, da so eine Art Botenbericht oder ich glaube, in der Theaterwissenschaft heißt das Teichoskopie, die Mauerschau, also das, was man auf der Bühne nicht zeigen kann, ja, dass das dann von jemandem erzählt wird, und so ähnlich ist das hier dann auch. Mhm. Also diese Idee finde ich heute noch genialer als früher. Und es wird ja auch sehr eindringlich beschrieben, ja. Auch wenn man ein bisschen lachen muss mit dem, sie werden so gedemütigt, dass sie ihm Speisen und Getränke bringen müssen. Das ist wirklich so, ja, Peitschenhiebe wären nichts dagegen, ja. und auch Snoutspouts unerhört, finde ich auch einfach nur großartig. Aber wie gesagt, ist ein wunderbarer Lagebericht. Also finde ich passend, sehr, sehr passend.
Ja, und sehr wichtig auch, denn das ist bisher noch nicht wirklich gesagt worden, ja, dass Skeletor einfach auch das Volk und vor allem auch das Königspaar unterdrückt. Und man kann das ja jetzt dem Skeletor als Charakter schwer im wahrsten Sinne des Wortes zuschreiben, also als Autor für die Folge, dass man eine Szene draus macht, ja, weil es ist ja ein Kinderhörspiel und so, aber dass das erwähnt wird, das macht den Skeletor-Charakter einfach nochmal authentischer, finde ich. Das finde ich ganz, ganz super. Tobi, was sind deine Feelings?
Ich fand das toll. Ähnlich wie es der Matthias gesagt hat, Ramin war mit einem Betäubungslaser, glaube ich, hieß es, oder einem Lähmungsstrahl, oder was auch immer, und lag dann unter diesen Kisten. Also das heißt, das hat schon wieder suggeriert, dass dort ein Kampf stattgefunden hat, ja, dass alles übereinander, untereinander gefallen wurde. Und er war gelähmt und konnte aber noch hören, ja, und sehen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also er war bei Bewusstsein und hat somit alles auch mitbekommen. Auch das ist ja eine dystopische Vorstellung, wenn man irgendwo gelähmt ist und sieht, was da gerade passiert, ja, und kriegt es bei vollem Bewusstsein mit. Finde ich, wenn man das so als Erwachsener betrachtet, ist das ja schon richtig hart, ja. Wurde natürlich schön verpackt für Kinder, keine Frage. Und auch, weil wir es eben davon hatten, wie Skeletor seine Macht präsentiert. Er unterjocht das Volk, ja. Er hat das Königspaar als seine Bediensteten, also wirklich, die ihm Speis und Trank liefern müssen und was weiß ich sonst noch was. Das ist eine absolute Machtdemonstration von Skeletor, auch wie er das erzählt hat. Und natürlich war dann auch wieder dieses Kindliche von Snoutspout, ja, und das muss natürlich, das kann man natürlich nicht hier als Erwachsenenfolge machen. Ich fand das ein ganz, ganz wichtiger. Und da, in diesen ersten Minuten, hat sich für mich so dieses, boah, krass, ja, da muss jetzt viel passieren, dass die Guten da irgendwie nochmal gewinnen, was wir dann am Ende des Fünfteilers dann quasi dann auch hören. Ich fand das eine großartige Erzählung von Ramman und auch der Hintergrund. Ich finde es sehr mächtig.
Genau. Und Ramin denkt auch an Mossman und Bassoff, die immer noch verschwunden sind, im Hyperraum sind. Auch da wird man wieder abgeholt zur Vorfolge. Das wird vorher nicht thematisiert, aber Ramin sagt, ja, wir müssen auch an unsere Freunde Bassoff und Mossman denken. Also macht das, finde ich auch großartig, wie man hier dann sofort wieder abgeholt ist. Ja, und Ramin hat auch die Idee für die Maschine, ja, die Maschine, die den Hyperraum öffnen soll. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es nicht ganz kontinuierlich ist, dass Ramin diese Idee hat. Aber ich finde es, was mir wieder sehr gut gefällt, ist, dass Ramin hier die doch sehr verzweifelten Helden, die nicht aus und ein wissen, dass er die wieder so motiviert und auch ihren Ingenieursgeist sozusagen an den appelliert und sagt, hey, wir können was tun, ich sehe da eine Möglichkeit, ich sehe da einen Weg. Also das ist richtig cool gelungen in dieser Szene auch.
Oliver, was sagst denn du dazu? Neue Hoffnung gegeben. Manchmal kommt mir vor, er miaut auch. Der Snoutspot, also hat schon. Ja, absolut. Da schließe ich mich an. Ich glaube, das ist der Podcast, wo wir uns dem Vorgänger anschließen. Und da reihe ich mich jetzt ein. Das passt so, das stimmt. Dann gebe ich gleich mal die Staffel weiter an den Matthias.
Ich bestätige euch auch. Aber nein, ich finde es jetzt mit der Maschine auch unheimlich schön erklärt. Also nicht nur, dass er die Hoffnung gibt, sondern eben, er geht ja wirklich sehr kleinschrittig vor, Ramin. Also er sagt erstmal, hier, wir brauchen das Schwert, wir brauchen unsere Freunde wieder. Da lagern Teile im Keller und Snoutspot bestätigt das ja dann auch so schön. Der sagt ja dann, jetzt muss ich mal gucken, wie ist das Raumschiff? Genau, das stimmt auch. Wenn es sich schneller als das Licht bewegen soll, muss es in den Hyperraum eindringen. Ich weiß auch, das ist so ein Satz, den fand ich als Kind auch einfach so Wahnsinn. Ja, schneller als das Licht und alles. Also das ist so dieser Fable von H.G. Francis mit diesen ganzen Science-Fiction-wissenschaftlichen Kram. Das ist schon eine tolle Sache. Und dieser Plan wird ja richtig, das wird ja richtig vor dem geistigen Auge ausgebreitet. Und das nimmt einen voll mit. Ja, also am Schluss stehst du als Kind, als Hörer und Hörerin auch da und sagst, jawohl, wir schaffen das.
Absolut, absolut. Aber vielleicht noch ganz kurz über die Maschine. Schneller als das Licht ist ja für mich eine Zeitmaschine, ja. Also aus irdischer Perspektive, ja. Also das heißt, wenn man schneller als das Licht fliegen kann, dann kann man nicht nur die Zeit überwinden, sondern es auch in eine andere Dimension eindringen scheinbar. Also das ist ganz interessant auch, finde ich. Und also schneller als das Licht ist gleich Hyperraum, ist gleich Zeitmaschine. Und es geht ja jetzt hier aber nur um die Triebwerke der Maschine, die sie eigentlich nur zur Verfügung haben. Von daher kann man dann ja auch wieder nicht wieder schneller als das Licht sein. Das sind irgendwie auch so meine Gedanken jetzt hier nochmal. Tobi, kannst du mir da raushelfen?
Ich hoffe. Ich habe zumindest eine Theorie. Ja. Ich weiß nicht, ob Triebwerk das richtige Wort ist, was benutzt wurde. Aber was wir aus der Geschichte gelernt haben, dass ein Portal, ich nenne es mal Portal, oder? So ein Nebel, ja, wo man durchgeht. Mhm. Also das ist ja für mich hat ja so einen Portalcharakter. Und dieses Triebwerk, was da gebaut wurde, war im Prinzip wie bei Stargate, ja, dieses Portal, wo man durchgegangen ist. Und dieses Portal hat dir die Möglichkeit gegeben, in und durch den Hyperraum zu reisen. So sehe ich das. Ich sehe das nicht als Triebwerk, was irgendwo hinten an eine Rakete dran geschraubt wird und dann bist du irgendwie weg, dann startest du und dann fliegst du durchs All, sondern für mich ist dieses Triebwerk eher dieser technische Schlüssel, um dieses Portal zum Hyperraum zu öffnen. Denn anders macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, sind wir mal ganz ehrlich. Weil sonst müsste ja der komplette Palast abheben und dann, oder die müssen, also das wird ja nicht funktionieren. Von daher war vielleicht das Wort Triebwerk oder nicht so optimal gewählt.
Ja, Tobias, das weißt du vielleicht nicht, aber den Olli muss man immer alles, was Zeitreisen betrifft, mit Zurück in die Zukunft erklären. Du musst dir das so vorstellen wie ein Fluxkompensator, weißt du?
Genau.
Der wird mit Energie gepowert und dann hat man die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen.
Ja, ja, richtig. Jetzt kapiere ich's, ja. Das ist ein Katalysator.
Wobei der ja auch 88 Meilen schnell sein muss. Also von daher ist es nicht ganz der Fluxkompensator, ja. Also von daher ist es dann doch eher das Portal von Stargate. Aber lassen wir das.
Okay, also wenn man einen noch stärkeren Fluxkompensator bauen würde, dann müsste man die 80 Meilen auch nicht mehr fahren, sozusagen. Sehe ich das richtig?
Dann müssen die sich halt mal die Masters mit, also Snoutsport mit.
Okay. Doc Brown.
Ja, super.
Ja, vielleicht sind die, aber die 80 perfekt, Meilen sind ja vielleicht auch nur deshalb, dass man nicht auseinandergezogen wird, oder? Wer Stephen Hawking gelesen hat, diesen Spaghetti-Effekt, jetzt stell dir mal vor, du gehst da mit 3 km/h durch das Portal und wenn du mit deiner Hand drin bist, dann vergeht die Zeit schon schneller oder du reist schneller mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, also die 80 km/h, die stimmen schon. Die beschleunigt man sicher auch in dieser Maschine von Snout irgendwie innen drin, in dieser Tube.
Cool. Na, ich kapiere es jetzt auf jeden Fall. Danke, Burschen. Ja. Danke, Dieter, dass du das auf Zurück in die Zukunft heruntergebrochen hast. Ich hoffe, es geht nach dem einen oder anderen Hörer ähnlich wie mir. Aber jetzt kapiere ich es.
Gut, was mir am Ende dieser Szene aufgefallen ist, dass das Musik-Outro, die finde ich immer ganz spannend, und mir ist hier aufgefallen, dass man mit sehr geheimnisvollen Klängen hier aus dieser Szene rausgegangen ist. Also, nein, stimmt gar nicht, aus der Szene vorher, da wo sie irgendwie noch nicht so genau wissen, wie sie das machen. Und jetzt haben sie aber einen Plan und jetzt haben wir als Outro wieder das Eternia-Thema, unser Masters-Helden-Thema. Das habe ich auch sehr genial gefunden. Ja, genau, die Szene im Schloss. Also sie schleichen sich ja rein und ich sag mal, das größte Problem, das sie da erkennen, ist, gut, die Triebwerksteile, die werden wir schon finden, aber die sind ja irre schwer. Wie kommen wir denn da aus der Stadt raus? Also da wundert es mich, da müsste doch Man at Arms einen haufenweise Fahrzeuge rumstehen haben, mit denen sie auch, ich sag mal, ausbrechen können, einfach abhauen, und irgendwo in den Mystic Mountains müsste es ja dann auch ein verstecktes Plätzchen geben, wo sie die Maschine bauen können. Aber sie sagen eben, da haben wir ein Problem. Wir können aber das nicht aus dem Schloss rausschaffen.
Ja, aber sagen Sie nicht auch, es ist nicht möglich, weil es zu laut ist mit den Fahrzeugen?
Ja, sagen Sie, ja.
Sagen Sie das?
Das wird erwähnt.
Das sagen Sie.
Ja. Okay.
Ja.
Also, okay. Das heißt, Sie wollen da nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Richtig, ganz und genau. Sie sagen auch, das ist nicht der O-Ton, also zum einen, dass es zu laut ist, und das würden die natürlich hören und sie würden uns überall dann finden, weil sie natürlich alle losschicken würden, um uns zu suchen, also nicht der O-Ton, aber das sagen sie, und das ist der Grund. Ja.
Und das ist das heißt ja nämlich, Snoutsport braucht Ruhe, dass er das zusammenbauen kann, ne? Man at Arms bestätigt ja auch, kann sagen, das kann mir vorstellen, das wird knifflig. Vielleicht ist das ja dann auch ein kleiner Rückbezug auf den Angriff von Skeletor vorher, ne? Also da haben wir gesehen, dass der die dass der die aufsucht und rumscheucht und abschießt, und so erkläre ich mir das. Sie wollen sie haben erstmal Probleme, die ganzen Teile zu transportieren. Sie haben B, das Problem, dass bei einer Flucht sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken, und dann C, das Problem, also drittens das Problem, dass sie nirgendwo ruhig bauen können.
Es gibt ja auch noch ein anderes Problem oder eine andere Hürde, und das ist die Zeit. Sie müssen ihre Freunde retten. Sie wissen momentan noch nicht, was mit denen ist. Werden die gefoltert? Also ich mache das mal ein bisschen erwachsener, ja. Oder sind die vielleicht schon irgendwie halb am Galgen oder sowas? Ja, ich meine, Tod und Hörspiele ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Und sie brauchen das Schwert. Das heißt also, je länger sie vielleicht flüchten müssen, um sich zu verstecken, um dann das Risiko einzugehen, vielleicht doch gefunden zu werden und wieder flüchten zu müssen, das kostet ja alles Zeit. tatsächlich. Mhm. Und diese Zeit fehlt dir, um die Rettungsaktion für deine Freunde und für das Schwert zu starten. Also sie müssen das Ding ja auch noch bauen oder Snouts bauen. Also von daher, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen.
Ja, da habt ihr mich jetzt überzeugt. Dann ziehe ich meinen Einwand zurück. Genau. Ja, ich habe mir gedacht, okay, die Masters werden schon wieder mal vermenschlicht und irgendwie wollten sie einfach nicht umziehen mit allem ihrem Sack und Pack. Aber nein, aber habt ihr gute Gründe dafür.
Und das Schöne ist vielleicht noch, um einen Satz noch dazu zu sagen, wenn ich darf, das hat ja auch so ein bisschen trojanischer Pferdcharakter. Ja, also das kommt ja noch dazu, was das Ganze natürlich auch noch mal ein Stück weit spannender macht. Wann kommt Richtig. Der Punkt, wo das Geheimnis des trojanischen Pferdes gelüftet wird?
Also es trägt auf jeden Fall massiv zur Spannung bei. Also das ist eines der markantesten Punkte, warum diese Folge auch so gut ist, ja,
und
Absolut. So spannend.
Ja. Ja, es ist ja ein Kampf gegen die Zeit im doppelten Sinne, spätestens dann, wenn Draxler Richtig. Da unten ist. Ne?
Ja. Ja, wobei diese spezielle Komponente, dass eben die Zeit auf Eternia viel langsamer vergeht, die wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Klar. Also da aber sagen sie wirklich, ja, genau, ja.
Das stimmt.
Und da habt ihr schon recht, das gibt natürlich auch der Geschichte ein ganz eigenes Flair, dieses, ja, sie befinden sich in der Höhle des Löwen. Haben wir aber dann in der nächsten oder in der übernächsten Folge haben wir das wieder. Also da sind sie auch, da bauen sie dann diese Transportkammer sozusagen, lassen sie in der im Schloss. Genau, also an der Stelle, ja klar, gibt's zusätzlich Spannung. Es wiederholt sich aber für mich in diesem Fünfteiler dann nochmal. Also zweimal hätte ich es dann vielleicht nicht gebraucht, aber ja, in der Folge passt schon ganz gut, das stimmt schon.
Interessant vielleicht auch noch der Fußmarsch, der sehr, sehr lange dauert von Castle Grayskull bis zum Schloss. Sie brechen gleich mal auf, damit sie in der Nacht dann dort sind, weil sie gehen davon aus, dass die Wachen in der Nacht schlafen, was ich sehr, 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 sehr witzig finde.
Ja. Und eine Wache müssen sie dann wirklich noch überwinden und da hilft ja dann, da hilft ja dann Orko mit seinem Schabernack quasi.
Ja, genau. Geister, genau. Gespenster, Eieiei,
genau. Super. Genau. Ja, und ich habe mir gedacht, oder Olli, das frage ich dich jetzt. Man at Arms, hat der hier eine Inspiration gehabt? Vielleicht eine kleine so, wenn wir irgendwann mal wieder in die Situation kommen, wo wir eigentlich nicht gefunden werden möchten, wo vielleicht die Blicke abgewendet werden sollen von dort, wo wir sind. Kannst du dir das vorstellen?
Was ist jetzt die Frage? Was war die?
Dass Man at Arms hier eine Idee gehabt hat für sowas wie einen Irrlichterspiegel oder sowas.
Ah, okay. Alles klar. Okay. Guter Gedanke. Dass hier sozusagen die final entscheidende Idee geboren wurde. Ja, gefällt mir gut. Ja, warum nicht?
Kannst du dir mal überlegen, vielleicht hilft es dir bei der Frage, die ich dir heute noch stellen werde.
Ah, okay. Passt, ich werde es im Hinterkopf behalten.
So, ja, also wir sind im Schlosskeller. Ramen hat die verrückte Idee, die Maschine gleich hier zusammenzubauen. Was da überraschend war, ist, dass eigentlich He-Man sofort begeistert war von der Idee. Tobias, was sagst du dazu?
Ich fand das voll einleuchtend. Also wäre ich He-Man gewesen, hätte ich auch sofort gesagt ja, weil er hat es ja auch erklärt, warum. Ja. Und ich fand, da gab es überhaupt, also es kommt wieder dieser Zeitfaktor ins Thema bei mir. Die Zeit war halt einfach so dieses Thema und dann hat halt He-Man gesagt, pragmatisch, wie er halt in der Situation war, ah ja, stimmt, hast recht, ja, hier machen wir keinen Krach, hier fliegen wir nicht weg, hier scheuchen wir niemanden auf und wir können sofort losstarten, klar, machen wir und dann geht's los. Also ich fand das, für mich war das logisch, extrem, hat für mich total gepasst.
Aber ja, witzig, oder? Zuerst alle voll pessimistisch. Ja. Es kann niemals funktionieren. Dann sagt der Boss was, He-Man, ja, das wird schon klappen. Passt schon. Und alle, ja, super cool, so machen wir es.
Also, ich musste da voll, bei uns früher, ich habe hab 20 Jahre in der Band gespielt. Und wenn da irgendeiner hat dann einen Vorschlag gehabt, hier, wir machen da ein E-Gitarren-Solo und alle so, na, ich weiß nicht. Und wenn dann der Bandchef gesagt hat, da machen wir ein E-Gitarren-Solo und alle sofort, ja, super Idee, klasse, der Song wird's. Ja. Und genauso kommt mir es vor. Aber das zeigt dann auch wirklich, He-Man ist Anführer der Masters, ja. Mhm.
Ja, richtig, ja. Beim Zusammenschrauben der Maschine dann, ja, was jetzt dann kommt, wo Snoutspout übrigens hämmert und baut so laut wie...
Und sägt.
Und sägt, genau. Das ist also... Muss ein sehr gut abgedichteter Keller sein, sage ich jetzt mal. Ich habe mir dann gedacht, oh, wie ist denn der da überhaupt mit dem Raumschiff da runtergekommen in den Keller? Der ist ja da gelandet, ja, das haben wir auch mitgekriegt. Aber dann haben sich die Heroes dann irgendwann mal gedacht, naja, Snoutspout, dein Raumschiff, das... können wir vielleicht doch irgendwann brauchen, da stellst man da unten den Keller ab, ja, aber das baust man auseinander und dort wieder zusammen oder
halb zusammen.
Also ja, es waren
ja Teile.
Also er hat es ja tatsächlich auseinandergebaut und dann da
unten. Ja, das ist ja zu Bruch gegangen, das Raumschiff. Und sie haben der schlaue Man at Arms hat sich die Teile, die technisch interessant sind, damit in den Keller genommen.
Genau. Okay.
Also das ist wie bei Alf, das Raumschiff Alf, in der Garage der Tenners, weißt du das?
Ja gut, dann wäre aber da im Raumschiff auch noch Gold ja, für den Sieg. Dafür keinen Schaum, leider.
Ja, genau. Ja, alles bei Alf ist ja aus Gold. Nur die Toilette nicht, die ist nämlich aus Platin. Genau. Sorry, kleiner Exkurs.
Ja, und der wertvollste Stoff auf Melmac ist Schaum.
Genau. Ja, jedenfalls werken sie im Keller und was mir in dieser Folge sehr oft auffällt, und das haben wir auch hier, ist, dass Horst Naumann als Erzähler auftritt, ohne dass es jetzt wirklich einen Szenenübergang gibt. Also sie sehen jetzt nicht, das wird jetzt nicht gewechselt vom Schlosskeller irgendwo anders hin, sondern sie bleiben dort und Horst Naumann beschreibt halt, ja, macht sozusagen, erklärt, was zwischenzeitlich passiert ist. Das, glaube ich, gab es schon ein, zwei Mal, aber ist mir in dieser Folge wirklich extrem aufgefallen, dass das sehr oft so ist. Mhm. Matthias, was sind deine Gedanken dazu?
Wenn du mich so drauf ansprichst, Folge 7 und Folge 17, behaupte ich mal, sind zwei Folgen, in denen es so passiert, dass da kein großer musikalischer Übergang ist, sondern ich glaube in Folge 7, wenn Orko He-Man und Battlecat in den Palast zurückbeamt, da hört man das Beamgeräusch und ohne irgendeine Musik oder so spricht der Erzähler. Bei Folge 17 ist es auch beim Beamen, glaube ich. Orko will sich in den Palastgarten beamen und verschwindet und dann spricht auch der Erzähler. Also das kommt selten vor, das stimmt. Lustigerweise fallen mir jetzt auch nur Orko-Beispiele ein. Aber aber es macht erweckt bei mir so ein bisschen das geht alles so nahtlos ineinander über. Ja, da ist der Erzähler wirklich einfach nur da, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Oder einfach, um halt auch die Handlung weiterzutreiben. Ja. Weil, ich sag mal, Rayman könnte jetzt auch beschreiben, sieh mal, wie Snoutspout arbeitet, aber dann vergeht halt keine Zeit. Genau.
Ja, interessant auch, dass wir überhaupt so wenig verschiedene Szenen beziehungsweise Orte haben, an denen sich hier die ganze Folge abspielt. Mir ist das bis dato gar nicht so aufgefallen. Erst wie ich dann irgendwie auch mit der Folge irgendwie fertig war und mir dann das alles nochmal aufgeschrieben habe, meine Gedanken und so. Und da schreiben wir ja die da dann im Leitfaden dann auch immer die Szenen eben auf. Und da wollte ich dann zu dir sagen, ja gut, ich mache dann die Szenen im zweiten Teil von der Kassette sozusagen. Aber da gab es nur noch einen einen Ort, ja, oder zwei, aber die wechseln sich ab, ja. Und
das Hyperraum Keller, das wäre ein super Bühnenstück, könnte man sofort ein Bühnenstück draus
sehr
machen.
Sehr gut, ja, stimmt.
Mit so einer zweigeteilten Bühne. Wenn mit Moto Fanfiction, dann würde ich sagen, ab auf die Bühne, oder?
Ja, das machen wir, ja.
Super cool.
Der Hyperbühnenraum, ja.
Genau.
Ja. Naja.
Ja, ja, dann, was auch noch erwähnenswert ist, also wie die Maschine dann fertig ist, dann, wir haben heute schon gesagt, HG Francis ist wissenschaftsaffin, dann diskutieren sie ja auch darüber, naja, aber was erwartet uns denn im Hyperraum und können wir da so ohne weiteres reingehen, können wir da atmen, überleben wir dort? Tobi, was fällt dir dazu ein?
Ja, es hieß ja dann, ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht, brauchen wir Schutzanzüge, keine Ahnung, wir gehen einfach so. Ja, ja. Ich kann das auch wieder nur durch die Situation erklären, in der sie waren, in einer extremen Situation, wo extrem Not am Mann war. Ich möchte es nicht vermenschlichen, aber ich glaube, ich sehe da halt viele Parallelen und die Masters haben ja viele Parallelen auch in die heutige Welt oder in die Welt generell zu uns Menschen. Von daher glaube ich, dass das, also entweder man hat einfach gesagt, so ja, wir können jetzt nicht da noch irgendwie eine große Diskussion um irgendwelche Schutzanzüge machen, oder man hat halt wirklich diese Situation so genommen, dass man gesagt hat, die sind jetzt bereit, selbst wenn sie Schutzanzüge bräuchten, ihr Leben zu lassen, um ihre Freunde zu retten. Und das ist ja aller Ehren wert. Und das ist auch das, um was es bei Masters geht.
Mhm. Und sie hatten halt leider kein Versuchskaninchen oder keine Versuchsschlange, so wie Skeletor und Webster die hatten, sie den Transporter ausprobiert hatten.
Ja, aber das ist da ja auch, aber auch das war wieder eine andere Situation. Ja, das ist eine entspannte Situation gewesen.
Das stimmt.
Und das ist jetzt wirklich eine absolute Notsituation, wo es gefühlt um Leib und Leben für die Freunde und auch für unsere Helden, also die jetzt im Keller sind, geht. Also von daher.
Der Snausbot hätte ja mal seinen Rüssel reinhalten können.
Stimmt eigentlich, ja. Dann kann er mal testen, ob da Sauerstoff ist. Atembarer.
Bei Filmation hätte Orko wahrscheinlich irgendwas aus dem Hut gezaubert, ja, rausgeholt irgendwas und hätte das dann da durchgeschickt, ja.
Bei 2000X hätte dann Mechanic einfach mal seinen kompletten Hals 50 Kilometer durchgesteckt.
Genau.
Ja.
Ja, es wird auch erklärt, warum He-Man diesen roten Zahnstocher am Cover hat. Also jetzt bin ich ein bisschen böse, aber es sieht wirklich ein bisschen aus. Sieht für mich nicht so wie ein Schwert aus. Aber He-Man fragt ja, meine Dames, hast du eine Waffe für mich? Und meine Dames sagt, nur dieses Kurzschwert, es lag zwischen den Maschinenteilen. Nimm es, ich werde mich mit diesem Messer begnügen. Finde ich auch super, wie Man-at-Arms sagt, nimm es, also ganz, ganz bestimmt. Aber ja, das war so im Handschuhfach von Snoutsbau Traumschiff, war ein Messer und ein Kurzschwert. Da habe ich mir die Frage gestellt, also hier dürfte der Coverzeichner wirklich viele Detailinfos gehabt haben zur Folge. Da passt wirklich alles.
Ja. Na, wenigstens ist das Handschuhfach aufgegangen, oder? Von Snoutsbouts Raumschiff im Gegensatz zu dem von Windrider. Zum Teufel damit! Und ja. Aber auch da hat meine Dame schon die richtige Idee gehabt oder das richtige Mittel gefunden, um das Handschuhfach aufzukriegen. Das war das Geheimnis der Mystic Mountains, glaube ich, oder?
Im Kerker Skeletors ist das.
Okay.
Ja. Soll doch der Teufel reinfacht.
Ah, so sagt das, genau. Ja.
Genau.
Ah, schön. Na gut. Ja, und dann kommt die dramatische Verabschiedung, oder? Die finde ja ich auch auf jeden Fall besprechenswert. Also vor allem auch hier wieder Senor Santora alias Ram-Man, wie er fast zu heulen anfängt, wie He-Man und meine Dames und Orko den Übertrieb machen.
Großartig. Also das ist so, der ist wirklich so emotional. Am Schluss heult er dann wirklich, ne? Also ist ja. Aber hier dieses, wer weiß, was euch erwartet und Tila ist ja auch im Hintergrund so, sie starten jetzt. Es ist unglaublich.
Es ist so hoch stilisiert, dass es mich schon fast an eine Szene erinnert und ich habe lange darüber nachgedacht, welche Szene ist es, wo gibt es das schon mal, aber aus einem Klamauk-Film, was ist das? Und dann bin ich draufgekommen, bei Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, glaube ich, ist es in dem Fall, da wird das auch so ausgeschlachtet, diese Verabschiedungsszene und daran hat es mich dann nochmal erinnert. Ja. Dieter, hast du das auch aufgeschrieben mit der Verabschiedungsszene? Ich weiß jetzt gar nicht.
Ja, ich habe hab mir aufgeschrieben, also Ramin hat hier so viel Pathos in der Stimme, das ist unglaublich. Also da ist er halt ganz ein anderer als wie in Folge 3 oder in Folge 6. Genau, für mich klingt er da fast so ein bisschen wie in der Folge Das Todestor, der Priester der Riesen.
Ja.
Genau, aber stimmt. Das war von... genau. Nein, aber großartige Szene natürlich und schließe ich mich an. Ja, es passt auch wirklich alles ganz wunderbar. Die besorgte Teela und so weiter, der besorgte Ramin ist wirklich ganz großartig.
Genau. Mhm, genau. Ja. Tobi, ja. Magst du auch noch was sagen zum Ramin, zum, zum Pathos von Ramin in der Stimme?
Es passt zu dem Ramin, wie ich mir vorstelle in dieser Folge und wie ich Ramin einfach sehe. Für mich ist Ramin einfach immer ein Hühner, jetzt mal von der Körpergröße abgesehen, aber es ist für mich einfach ein kompakter Kämpfer und diese kompakten Menschen, die sehr viel Kampferfahrung haben, was man ja in Sturm auf Castle Grayskull gesehen hat, er wusste genau, was er tun muss. Und er ist für mich so ein, wie Man at Arms, so ein erfahrener Kämpfer, der besonnen sein kann, der nachdenken kann, der aber auch draufhauen kann wie so ein Berserker. Und der sich aber halt auch durch seine Besonnenheit und durch seine Ruhe und durch seine Erfahrung um seine Freunde sorgt. Und das hast du in dieser Szene einfach gefühlt fast schon. Ja, also dieser Abschied war ein ganz, ganz besonderer Moment, wo man auch nochmal die Gefahr, die für die Helden, für die Masters da war, nochmal extrem gespürt bzw. gehört hat. Ich fand das eine fantastische Szene und kann mich euch da zu 100% anschließen. Großartig.
Wunderschön. Genau. Ja, dann ab in die irre Geisterwelt.
Genau, dann gehen wir aus der Szene raus. Da ist mir aufgefallen, das möchte ich an der Stelle sagen, an alle, die da draußen, die sich die Folge anhören möchten. Olli, du hast ja auch ein schönes Interview gemacht mit dem Hugo Bartwisch, der alle auf YouTube hochgeladen hat. Bei seiner Folge, das hat er auch im Interview erklärt, hat er manchmal einfach ein paar komische Schnitte reingemacht, entweder ein paar Pausen reingeschnitten oder auch mal was rausgeschnitten. An der Stelle fehlt, wenn man es auf YouTube sucht, wirklich der Musikübergang, was sehr, sehr schade ist, weil der ist großartig. Also der vermittelt Spannung, Nervenkitzel und genau. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt die Masters-Folgen auch alle auf archive.org, da findet man sie auch und da sind sie vollständig. Auch wenn bei dieser Folge, die war leider auf archive.org, war die in sehr schlechter Tonqualität, aber zumindest war sie ganz komplett.
Oder ihr schreibt den Motodate an und der kann die euch dann geben, denn ich habe die alle digitalisiert in einer sehr guten Tonqualität mit kompletten Covern. Nur mal so. Kostet auch nichts. Gibt's umsonst.
Ja, schau, das sagt er uns ja, jetzt.
Ja, tipptopp.
Schluss.
Ja.
Ja. Ja, und wenn ihr, wenn ihr kaputte Beine bei euren Motofiguren habt, dann schreibt auch den Motodate an.
Genau. Bitte der, alle.
Der repariert sie euch alle. Gerne, genau. Gratis.
Genau.
Ja, ja. Nein, das ist natürlich eine coole Sache, ja, Tobi.
Ja. Ja, vielen Dank für den Hinweis, genau. Ja, Olli, rein in den Hyperraum. Jetzt sind wir endlich da, oder? Haben wir lange drauf gewartet. Ja. Magst du mal vorlesen, wie Horst Naumann den beschreibt?
Plötzlich befanden sie sich nicht mehr im Kellergewölbe unter dem Schloss, sondern in einer düsteren Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien. Bedrohlich aussehende Kristallgebilde stiegen aus rötlichen, da haben wir's, Nebelschwaden auf. wie vielarmige, geisterhafte Gestalten. Riesige graue Vögel zogen über einen Himmel, an dem es keine Sterne, sondern nur schlangenförmige Lichtbahnen gab. Und unsichtbare Wesen schienen wispernd in den Nebeln zu hausen. Habe ich das gut gemacht, Dieter?
Ja. Tobi, was sagst du zum Hyperraum?
Ich möchte gleich mal was zu dem Dohamas sagen. Ja, das hat sich auf das Cover bezogen. Und richtig, das wurde genannt. Aber als allererstes heißt es, sondern in einer düsteren Landschaft, ja, in der es keine Pflanzen so geben. Und dieses Cover ist für mich einfach kein düsteres Cover. Das ist mir dann relativ egal, ob da rosa oder rote Nebelschwaden irgendwo rumschwirren. Mhm. Sondern eine düstere Landschaft ist für mich halt so, ist halt düster und nicht rosa. So, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Ich musste das jetzt einfach nochmal erwähnen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gerade dran bin, was wir da gehört haben und auch mit dieser ganzen Atmosphäre, die da entstanden ist, das war so der erste Moment, wo ich hatte es vorhin mal erwähnt, wo ich so Parallelen zu Anti-Eternia gefunden habe, weil als wir nach Anti-Eternia gekommen sind, das erste Mal, als das Portal aufging und du hast die Monster gehört und auch hier wieder und als sie dann dort waren und so weiter, das hat mich, ich weiß es nicht, also für mich gefühlt gibt es da so viele Parallelen dazu, ich finde es Wahnsinn.
Mhm. Na, da hast du schon recht, also das Cover sieht nicht düster aus. Ja. Ein Anti-Eternia, das ist ein richtig düsteres Cover, wenn man es mit dem vergleicht. Da hast du schon recht, ja, da vielleicht, wenn er geschrieben hätte, in einer kargen Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien, dann wären wir besser da gewesen. Aber ja, nein, aber für mich, also kann ich mich auch erinnern, als Kind habe ich, da ist ein Film abgegangen im Kopf, also bei dieser Einleitung durch Horst Naumann. Es war richtig cool. Matthias, deine Gedanken dazu?
Ich finde diese Einführung in den Hyperraum einfach nur grandios. Ich finde die wirklich toll. Rosa hin oder her, aber du hast diese Lichtbahnen, da muss ich ja irgendwie immer in den Hintergrundhimmel bei Filmation denken, das ist ja auch so ein bisschen bahnenartig, und spätestens dann halt mit dem Hinweis, dass man meint, ich glaube, Orko sagt das ja später noch, er hat immer das Gefühl, dass irgendjemand im Nebel steht oder so, und das macht es ja wirklich sowas von unheimlich, also schon gut gemacht, aber Tobi, ich gebe dir absolut recht, das Cover vermittelt da ein bisschen was anderes, aber das ist wahrscheinlich wirklich einfach, das sticht so heraus, das ist so bunt, da hoffte man wahrscheinlich einfach optisch zum Kauf anzuregen. Ja. Aber die Einführung von Naumann finde ich wirklich großartig.
Mhm. Und auch die, also auch wie es dann losgeht und immer dieser leichte Hall, der hier... Ja. Den Stimmen beigefügt worden ist, das hat so ein bisschen Höhlenflair und ich liebe ja die Höhlenfolgen auch. Jetzt haben wir schon lange keine mehr gehabt. Eine Zeit lang hat es ja sehr viele gegeben. Das kann absolut was und das kann vor allem Europa und da machen sie wirklich immer das Beste draus. Super ist das.
Genau. Ja, Hintergeräusche super gemacht hier. Also ganz großartige Effekte, ist mir auch aufgefallen, ja. Genau, ja, und dann haben wir auch schon Orkos ersten Auftritt im Hyperraum, der einen Zauberspruch loslässt und damit die Spur herbeizaubert. Olli, jetzt frage ich dich mal, bei dem Zauberspruch, ja, du kennst ja das, Orko sagt seinen Spruch auf und dann erklingen seine Zauberglöckchen. Ist dir da was aufgefallen?
Ja, da ist mir auf jeden Fall was aufgefallen und zwar, dass das keine Glöckchen mehr sind, sondern mächtige Glocken, so richtige Kuhglocken, nichts mehr mit Messe und mit...
keine Weihnachtsglöckchen.
Weihnachtsglöckchen, ja, genau, zum Beispiel, oder... Sondern da geht es richtig ab. Also
das ist übrigens die zweite. Entschuldigung.
Ja, da, ich wollte nur sagen, das ist auch ein schöner Hinweis und irgendwie finde ich schön, dass sie sich auch bis zu diesem Detail hier Gedanken gemacht haben, wie kann ich das verstärken im wahrsten Sinn des Wortes, ja.
Tobi. Was übrigens die zweite Parallele zu Anti-Eternia ist, weil bei Anti-Eternia konnte er auch besser zaubern, da waren die Glöckchen halt ein bisschen laut, das war keine Kuhglocke, ja. Mhm. Und das finde ich auch immer sehr schön, dass du die Kraft von Orkos Zauber entweder hörst in der Lautstärke der Glocke oder in einer anderen Glocke, wie es der Kuhglocke, oder halt wie bei Orkos Schwesterstunde gar nicht, wenn er nicht mehr zaubern kann.
Ja.
Finde ich auch sehr, richtig. Sehr spannend. Finde ich richtig gut.
Genau, gut, dass du das auch nochmal sagst, dass es eben auch hier, wo er nicht zaubern kann, auch nochmal eben nicht vertont wurde.
Genau, genau. Also genau. Eine schöne Kontinuität drin in der, über alle Folgen hinweg, dass man die Kraft seines Zaubers da auch hören kann. Finde ich großartig. Ne?
Und beim Beamen ja auch, ne? Das funktioniert nicht. Und ich meine, es klingt ein bisschen wie im Restaurant, wenn das Essen fertig ist. Also ding, 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 ding. Tisch 4 bitte. Ja, aber das haben sie, auch nochmal auffällig gestaltet.
Ja, Matthias, hast du noch Ergänzungen?
Ich bin auch voll bei euch, dass durch die Einführung des Erzählers, dass das, was die drei sich so einfach zurufen nach dem Motto, oh, es ist eine Geisterwelt und da hinten scheint Licht zu sein. Und also es ist, man orientiert sich mit ihnen da erstmal so ein bisschen um. Und dann das bis ins Detail hinein, hast du ja eben gesagt, Olli, mit der anderen Glocke, das finde ich alles klasse. Ich war eben hier am Rumscrawlen, weil ich jetzt überlegt habe, zuerst kommen aber die Monster und dann zaubert er die Spur herbei oder ist es umgekehrt? Da bin ich jetzt gerade unsicher. Denn ich glaube, der vorbeiziehende Monstertrupp ist zuerst da.
Genau, weil die sind ja zuerst unsichtbar und er zaubert und macht sie so sichtbar. Das war der erste Zauber, noch bevor er die Spur herbeizaubert.
Ich guck mal.
Genau. Ja, doch. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil sie sagen ja am Anfang, das macht ja auch die Szene so unheimlich, dass sie sagen, ja, sie hören Schritte oder sie fühlen sich beobachtet und dass jemand auf sie zukommt und so weiter. He-Man sagt dann, er hört Waffen klirren.
Orko vertreibt die Monster. Also die hören das alles und Orko sagt ja auch dann, er fühlt sich beobachtet und sie hören dieses Klingen und dieses Krummeln und dieses Kampfgeräusche oder diese ganzen Geräusche. Und Orko sagt dann, er möchte zaubern und er vertreibt dann die Monster und die Monster gehen dann weg und dann zaubert er die Fußspuren her, also zu einem späteren Zeitpunkt dann. Aber vorher vertreibt Orko die Monster mit seinem Zaubertrick.
Ja, ich hab's ja. Merkt euch, Monster, ich bin die Wucht. Der Zauber schlägt euch in die Flucht. Großartiger Spruch.
Richtig.
Ja.
Sehr geil.
Ja, er zaubert tatsächlich zweimal. Ich bin jetzt auch bei der Stelle, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Fremde, wir hören eure Schritte, nun zeigt euch in unserer Mitte.
Ja, genau.
Also, genau. Und dann kommt die Wucht mit der Flucht.
Die Wucht mit der Flucht, genau, richtig.
Und dann kommen die Fußstapfen.
Genau. Ja, Orko, sehr mächtig, zaubert sehr viel. Noch ganz kurz ein Gedanke zum Beamen. Also ich habe es nicht ganz verstanden, was das jetzt hier für die Folge bringt, dass Orko nicht beamen kann. Ich meine, klar, so kann er nicht auskundschaften oder sich zu Mossman und Bassoff beamen. Hätte man aber, ich glaube, hätte der Folge auch nicht geschadet. Für mich passt es insofern nicht so ganz, weil Orko einfach so mächtig ist im Hyperraum, aber dann nicht beamen kann. Das
ja, das sind halt zwei Paar Schuhe. Das ist halt auch so. Ist halt auch ein Konzept irgendwie. Entweder er kann gut zaubern und dann nicht beamen, oder er kann gut beamen, oder gut beamen kann er ja sowieso immer und halt nur schlecht zaubern. Ja.
Also ihr meint, er beamt nicht durch Zauberkraft.
Oder vielleicht sind die physikalischen Gegebenheiten im Hyperraum einfach nicht fürs Beamen geeignet. Das kann ja auch sein.
Sehe ich es eigentlich auch. Ja. Und es ist für die Folge selbst, finde ich, ganz gut, die drei bleiben halt zusammen. Ja. Also vorhin habt ihr ja schon gesagt, dass hier wenig Ortswechsel stattfinden. Das wird dadurch auch nochmal unterstützt. Also, da kann Orko nicht woanders hin.
Zumindest zieht er keine körperlichen Schäden davon, so wie früher schon, wenn er nicht beamen konnte, oder?
Ja, stimmt.
Aber das haben sie ja damals irrsinnig gut auch gemacht, wo Akko richtig verzweifelt ist. Ne?
Da wollte er sich doch in Folge 6 mit dem Schwert quasi zu Adam beamen und da ist er, es hat ihn in die Länge gezogen, sagt Länge Ned Armstrong sogar.
Ja, so war es, genau.
Genau. Ja, genau. Ja, und dann gehen wir aus dieser Szene auch schon raus. Das Musik-Outro, das ist mir aufgefallen, das ist halt wieder diese rätselhafte Musik. Da muss ich sagen, da hätte ich mir etwas Bedrohlicheres gewünscht, weil das hat für mich jetzt nicht so bedrohlich geklungen. Also ja, irgendein Musikthema, das etwas böser wirkt. Ja. Also ich glaube, man hört in der ganzen Folge kein einziges Mal das Skeletor-Thema. Gut, der kommt auch nur einmal vor, aber da hätte man, ich habe mir gedacht, da hätte man sich ein Satma-Musikthema aussuchen können, das irgendwie richtig, richtig fies ist. Genau. Naja,
leider nicht.
Ja, und raus aus der Szene und rein in die nächste mit einer Erzählersequenz wieder ohne einen wirklichen Wechsel. Also sie kommen jetzt sozusagen, sie sehen die Burg. Und daher hören wir zwischendrin nochmal Horst Naumann. Also da hätte ich mir auch vorstellen können, dass da hätte man jetzt den Erzähler nicht gebraucht. Das hätte auch, keine Ahnung, meine Damen sagen können, seht mal dort im Nebel die Türme oder dort taucht ein Totenkopf auf. Würde ich mir fast spannender vorstellen, wenn das so, ja, wenn das der meine Damen oder Ork oder He-Man sagen würde.
Ja, wäre auch gut möglich gewesen, ja. Hätte auch gepasst.
Ja, jedenfalls, Orko bringt da gut Spannung rein, oder? Orko sagt so, Türme, die sehen aus wie Hörner, der Totenschädel des Teufels, eine Satansburg, ich ahne Böses. Und dann ist er sogar so ängstlich, dass er sagt, wir sollten lieber umkehren. Obwohl er doch, ja, jetzt eigentlich gestärkt durch drei Zauber, die schon funktioniert haben, hätte er eigentlich ja gut Selbstvertrauen getankt haben sollen. Matthias, was meinst du?
Ja, erstmal finde ich, er sagt das irgendwie witzig, ne? Dieses eine Satansburg ist. Und also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann ist es natürlich auch so, dass er das ja, wie soll ich sagen, als Zuhörer haben wir das Cover ja gesehen, ne? Und er beschreibt das nochmal so schön, aber macht das Ganze dann auch, bringt das Ganze in so eine unheimliche, rückt das Ganze in so ein unheimliches Licht. Ja, dass er, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass er da quasi den Rückzieher machen will. Lass mal überlegen. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass er, wie ist denn das beim Todestor? Da will er doch auch, sagt er doch dann, soll, vielleicht brauchen wir noch irgendwas, ein Pflaster, nein, kein Pflaster, etwas zu trinken oder irgend sowas. Und dann sagt He-Man, ein Pflaster wäre gut. Also insofern kennen wir das schon ein bisschen von ihm. Ich muss nur mal gucken. Aber das mit den Hörnern stimmt. Dass er bringt die Türme in das Hörnerbild. Genau. Und da finde ich es aber dann so gut, dass He-Man dann ja sagt, hier, wir können nicht umkehren, hier, denkt doch mal an unsere Freunde. Und da fand ich den Spruch schon immer interessant. Sie würden ganz sicher nicht verstehen, dass wir umkehren. Ich finde den irgendwie interessant. Es ist irgendwie interessant ausgedrückt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, sozusagen. Einer für alle für einen. Diese Mentalität, die hier quasi von den Heroes transportiert wird. Das ist eigentlich eine coole Sache, ja.
Genau.
Ich stelle mir Mossman und Buzz auf dem Turm vor. Ah, diese Schweine, jetzt sind sie umgekehrt und wir schmoren hier weiter. Diese Schweine.
Ja, bei guter Fernsicht können die sich ja, oder denen sind die Spuren vielleicht auch aufgefallen, so. Aber die, ja genau, aber vorher kommt ja noch ein kurzer Exkurs in die Flora, in die Pflanzenwelt des Hyperraums. Das ist ja sozusagen, bevor die Seite wechselt, am Ende von Seite 1, da fällt He-Man zuerst mal auf, dass es keine Pflanzen gibt, da reden sie drüber, und dann findet er ein mysteriöses Stück Holz. Also, wer möchte denn dazu etwas sagen?
Ja, ich sag da gern was dazu. Entschuldigung, Tobi, du hast auch aufgezeigt. Jetzt war ich eine Spur schneller. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe diesen Cliffhanger mit dem Holz super geil gefunden. Also mehr sage ich, den Rest lasse ich jetzt mal den Tobi. Gäste haben da natürlich mehr Raum, als ich mich da reindrängeln will.
Ja, du darfst ruhig sagen. Also ich glaube, also ich fand, das Spannende war ja in dieser Szene, dass gesagt wurde, dass es hier keine Pflanzen gibt. Und aber weil, und Man at Arms, glaube ich, war es, der sogar noch gefragt hat, so, ja und, was hat das jetzt mit der Situation zu tun? Irgendwie war da noch was. Und He-Man sagt, weil ich hier dieses Stück Holz finde. Und dieses Stück Holz sieht so aus wie das Stück Holz, was von dem Baum abgeplatzt ist. Ist also durch dieses Portal quasi mit rübergekommen. Und ich fand diesen Zusammenhang auch wieder zwischen den Folgen, fand ich so super spannend, dass man immer wieder diese Reminiszenz zu den vorhergehenden Geschichten findet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ganz am Anfang hat, glaube ich, auch Naumann auch noch mal erzählt gehabt, dass es eine Welt ohne Pflanzen war. Das muss ich gerade mal ganz kurz gucken, glaube ich, in der Einleitung, als sie
eine Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien, so sagt er das.
Genau, ja. ganz genau. Und jetzt hat es He-Man nochmal erwähnt gehabt, quasi, weil er halt dieses Holzstück entdeckt hatte und er wohl am Anfang der Einzige war, der es gesehen hat, weil Man at Arms ja noch gesagt hat, so, ja, und jetzt, was wissen wir doch schon, wir kennen das ja schon die ganze Zeit. Ich fand das super gut gelöst. Macht es auch wieder sehr spannend, dass er gerade da an dieser Stelle dieses Holzstück findet.
Es hat jetzt so ein bisschen was von der Detektivgeschichte dann in dem Fall eigentlich. Mhm. Ne? Und sie sagen ja dann genau. Dies ist eine erste Spur. Ja, auf,
richtig, ja, richtig, schon gut genau, gemacht. Genau, ja.
Richtig, auch das Alleinstellungsmerkmal dieser Folge ist, es ist verwoben, es werden mehrere verschiedene Geschichts- oder Genres irgendwie ineinander verwoben, ja. Oder? Das ist ja. Cool. Das gibt es in der Form eigentlich nicht so.
Und diese Musik, die dann auch wirklich kam, ich weiß gar nicht, wer den Zettel geschrieben hat, diese dramatische Musik, die passt ja dann auch zu dieser Szene, weil in dem Moment passiert ja wirklich gerade etwas, was unglaublich wichtig für die Geschichte ist. Die Helden wissen zum ersten Mal, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Ganz genau, ja. Also sehr, sehr spannend, die Musik trägt ganz, ganz stark auch zu dieser, zu diesem Gefühl, das man hier hat, bei. Ja.
Und man weiß jetzt auch, warum sie schon in der Folge das Zauberschwert des Bösen so lange darüber reden, hey, da fehlt ein Stück Holz, das muss wohl mit in den Hyperraum gerutscht sein, also
ja,
es richtig, passt wirklich, richtig. Genau.
Also großartig gemacht, ja.
Genau. Also hier großes Lob mal, wenn man ihn schon immer zerlegen, den HG, hier muss man ihn wirklich loben für die
Kontinuität. Ja. Ganz großes Lob und drum glaube ich an meine Theorie, der hat schon einen großen Plan gehabt und hat sich halt vielleicht die künstlerische Freiheit genommen, da mal Snoutsbout Ramen einfach mal ein bisschen nicht auszutauschen, aber zumindest da eine andere Rolle zuzuschreiben.
Genau. Und vielleicht hat er sich auch gedacht, jetzt nutze ich das, dass es die letzten 5 Folgen sind und lass Thieler nicht immer so blöd dastehen. Stimmt. Denn das kommt dann, das finde ich in dieser Folge nämlich auch. Ist jetzt zwar nicht in dieser Szene natürlich passend, aber prinzipiell.
Ach so, ich wollte gerade fragen, wie du jetzt auf Thieler kommst.
Weil wir gerade über das neue Darstellen von Dingen geredet haben.
Sozusagen. Ah, okay. Ja, was ich hier bemerkenswert neu finde, also wenn wir jetzt mal zurückdenken über das, was wir bis jetzt besprochen haben und was wirklich passiert ist, also abgesehen von einem kurzen Mini-Angriff von Skeletor, haben sie sozusagen, waren sie am Anfang verzweifelt, sie haben sich einen Plan zurechtgelegt, haben den umgesetzt, aber es ist noch nicht viel passiert. Und trotzdem ist die Folge bis hierhin einfach höchst spannend und unglaublich toll anzuhören. Also das ist auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, haben wir vorher schon gesagt. Es gibt wenig unterschiedliche Orte, wo sie sind. Aber es ist einfach immer, man lauscht ganz gebannt.
Ja.
Genau. Ganz
genau. Und sie wollen Skeletor rein hierher schicken. Wenn,
ja.
das habe ich auch ganz lustig gefunden eigentlich. Dass, vielleicht sollten wir Skeletor in diese Welt schicken. Er würde sich wahrscheinlich eh wohlfühlen und mit Satma sich gut verstehen.
Genau. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, wo Orko die Spur herbeizaubert. Auch wieder mit den tieferen Glocken. Ich glaube, Kuhglocken sind sie auch nicht, Olli, oder? Es sind einfach, die sind noch eine Spur tiefer, aber einfach wieder akustisch sehr schön untermalt, wie gut ihm dieser Zauber gelingt.
Bei uns im Ort früher gab es diese Glocke, wenn der Mann vom Alteisen vorbeigelaufen ist. Der hat dann immer damit geklaut, hat immer Alteisen gerufen und dann genau so eine Glocke gehabt.
Genau. Genau. Genau, ja, da ist,
haben sie sich die ausgeliehen.
Genau. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz überlegen, aber die Burg mit den Hörnern, die haben sie ja schon vorher gesehen. Und das Stück Holz haben sie auch vorher gefunden. Mhm. Da hätte man, ja, also ich sag mal, das wäre jetzt nicht so weit hergeholt, dass man, wenn man das Holzstück findet und dann auch eine rätselhafte Teufelsburg sieht, dass man da mal hingeht und nachsieht. Aber da bin ich jetzt wieder bei Tobias. Es geht einfach darum, sie haben nicht viel Zeit. Sie wissen ja nicht, was mit den Freunden passiert ist. Und Orko sagt dann, naja, nur ein Stück Holz ist ein bisschen dünn, die Spur. Da zaubere ich doch mal. Also auch hier sehr, sehr cool gelöst.
Also das ist etwas, was mir auch, wo ich wirklich lachen musste, ja, weil Orko sagt eben, dann wie die Spur da ist. Erstens mal natürlich, das haben wir auch im Intro in unserem kleinen Hörspiel verwurstet, dass es eben die Spuren von Bassoff und Mossman sind. Das sind die haben typische Merkmale. Also jetzt haben wir ja zwei Sammler-Experten da, die können uns dann über die typischen Merkmale vielleicht ein bisschen mehr erzählen von den Figuren, ja. Und er sagt auch, sie führen in die Burg, wie wenn das Überraschendste überhaupt wäre. Ja, natürlich führen sie in die Burg. Ja, wohin denn sonst? Ja, also das ist echt super. Also erzählt uns mal über die typischen Merkmale von Mossmans Beinen. Matthias, hast du da nochmal nachgesehen? Du bist ja großer Mossman-Sammler, hast du mir im Vorfeld auch schon ein paar Bilder geschickt und kann man auf Instagram auch sehen.
Großer Mossman-Fan, cool. Das stimmt. Aber ich hatte jetzt gehofft, dass du mich nach Bassoffs Füßen fragst, weil die wesentlich typischer sind.
Ja, ja, das wissen wir alle. Auch die nicht sammeln, dass der Bassoff ein wenig andere Füße hat.
Ja, ich nehme an,
es ist mit Mossman.
Das sagen sie beim Hörspiel nicht, aber ich nehme an, dass diese Fußspuren auch so einen gewissen Pinienduft haben, weißt du, deswegen, also das wird es wohl sein.
Ganz klar, da ist ein bisschen Moos runtergefallen bei jedem Schritt. Da.
Ja, genau, das, was von der Beflockung oben fehlt. Okay, ja, das kann sein, ja. Na gut, Matthias, dann sag uns noch was zu Bassoff, bevor wir den Tobi noch befragen.
Also, nee, das darf der Tobi gern machen. Bassoffs Füße, bitte.
Ja, gut.
ja gut, wenn ich jetzt bei den Toys bleibe, hat er natürlich die großen Krallenfüße, ob das jetzt die Vintage-Figuren, ob das die Classics sind, ob das auch die Origins jetzt sind, die aktuelle Line, ja. Er hat sehr markante Fußabdrücke mit diesen drei großen Krallen. Hat aber Whiplash auch. Also ob jetzt da Whiplash oder Bassoff dahin gelaufen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich vermissen sie nicht Whiplash, sondern Bassoff. Und bei Mossman, ja, keine Ahnung. Wenn ich mir den so ein bisschen vielleicht noch im Hörspiel mehr vorstelle, wie ein Mossman bei Revelation, der noch Gehölz mit sich hat, dann könnte das vielleicht ein Indiz dafür sein. Aber ich kann mir jetzt, ansonsten hat Mossman halt so Krallenmonsterfüße, halt so 5 Zehen mit großen Zehennägeln dran, die spitz sind vorne. Also ich weiß ja natürlich jetzt nicht, wie die Welt aussieht, ob man sich das dort nicht vorstellen kann, aber ich denke schon, dass das passen würde. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Okay.
Ja, da passt aber ganz gut. Man hat halt diesen Zusammenhang Füße, ja, und dass sie gehen dahin.
Ja, ich finde es, also es ist wirklich gut gemacht, dass von dem von ja. Orkus Spruch ein bisschen dünn die Spur. Dann haben wir es mit, wie ist es, ein bisschen dünn die Spur, dann macht zaubert Orko diese Spur, dann ist er so begeistert von seinem eigenen Zauber und dabei kommt ihm dann so ein bisschen die Sorge, dass wie es den Freunden im Palast geht und da greift dann auch der Erzähler auf mit der Sorge um die. Also das finde ich geht recht organisch ineinander über.
Genau, das war eine super Überleitung von Orko dann zum Erzähler Horst Naumann und um dann wieder in den Keller zu wechseln. Denn da wird der Thieler jetzt schon etwas unruhig, weil dort sind bereits mehr als 24 Stunden vergangen. Sie sagt ja eine ganze Nacht und einen Tag und es bricht die zweite Nacht schon an. Genau. Also wie gefällt euch hier Thieler in der Szene, Tobias?
Ich finde sie sehr besorgt. Auf der anderen Seite möchte sie auch handeln. Also sie hat auf der einen Seite hat sie sehr viel Sorge, das hört man auch ihre Stimme an, und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit Verzweiflung. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht gerade vor 5 Minuten gehört, aber so ungefähr. Und sie möchte unbedingt handeln. Also du merkst, wie sie in der Situation, in der sie sich befindet, wo sie nicht raus kann aus der Situation, aus diesem Ort, aber auch nicht weiß, was sie tun soll, weil sie nicht weiß, was gegenüber dieser Pforte ist, verliert sie auch ein Stück weit die Geduld. Und die Geduld in einer solchen Situation zu verlieren, kann natürlich gefährlich sein. Ja? Also das ist auch wieder so eine Spannung, die da aufgebaut wird, und dann natürlich auch die Diskussion, ich nenne es mal vorsichtig so, zwischen den Zurückgebliebenen, was man jetzt macht, ja, und wie man es macht, es ist sehr spannend.
Genau. Ja, auch noch zwei Gedanken dazu. Also ich finde, sie tritt schon wie in der vorherigen Folge auch wirklich sehr aktiv, fast schon dominant auf. Sie sagt den anderen, hey, wir müssen jetzt was tun. Wir können nicht einfach nur zuwarten. Gefällt mir auch sehr gut. Und das andere ist, es ist ja auch immer noch riskant, weil sie wissen ja nicht, sie haben ja keine Schutzanzüge und sie haben auch vorher kein Versuchskaninchen reingeschickt. Es ist auch immer noch brandgefährlich, weil auch der Thieler, Snausbaut, Ramon, die wissen ja nicht, ob man ja da einfach so rüberwechseln kann in den Hyperraum.
Stimmt, ja, die hätten ja eigentlich tot umfallen können und Ende Gelände. Ja. Daran hätte ich noch gar nicht so gedacht. Ja, absolut, ja.
Genau. Das Spannende war ja auch, als sie sich dann unterhalten haben, warum die schon so lange weg sind, ja, und dann halt quasi auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise Snausbaut, der für mich da sehr, also das war so, wenn ich ihn so im Kopf habe und wenn ich mich an diese Szene zurückerinnere, wie Snausbaut da wirklich sagt, aber vielleicht ist es ja so und so, vielleicht läuft die Zeit ja im Hyperraum anders. Er war schon im Hyperraum, in einem Raumschiff zwar. Das heißt, er hat den Hyperraum schon mal gesehen. Ich glaube aber, dass du, wenn du von der Jetztzeit, also von Eternia in den Hyperraum gehst, verändert sich für dich ja die Zeit nicht, weil du erlebst ja die Zeit dort so, wie sie läuft. Ja, das heißt, Snausbaut konnte es nicht wissen, aber er hat vielleicht eine Ahnung davon, weil er ja mit einem wissenschaftlichen Ansatz in dieser kompletten Geschichte vorhanden ist. Und wissenschaftliche Ansätze funktionieren ja in jeder Wissenschaft relativ ähnlich. Ich fand das super spannend, wie die dann dahin gekommen sind und haben gesagt, das könnte die Lösung sein, aber wir wissen es nicht. Also muss jetzt irgendjemand von uns da reinspringen und gleich wieder zurückspringen. Und dann haben wir den Beweis. Detektivarbeit, das hatten wir vorhin schon mal. Großartig. Also Hammer. Finde ich super.
Er sagt ja auch so, je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher kommt es mir vor.
Richtig.
Also auch hier so richtig der Prozess wird
also hochanalytisch
sozusagen.
Genau.
Ist echt absolut. Cool, ja. Abgesehen davon, dass es hier wieder möglich sein könnte, dass die Sprecher nicht zur gleichen Zeit im Studio waren, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Snausbaut betont hier, dass also Ramon sagt so, du meinst, wenn dort eine Minute verstreicht, rückt der Zeiger bei uns auf der Uhr vielleicht nur um eine Stunde vor oder um zwei. Und Snoutsbart sagt dann, oder um viele Stunden.
Genau, er hätte eigentlich das viele
betont. Da ist eigentlich die Betonung falsch. Ja, genau, richtig, ja, ganz genau. Also das ist mir zumindest aufgefallen beim analytischen Hören.
Aber sonst super cool, das Ganze mit den Zeitachsen. Besser geht's nicht. Das ist einfach eine, je mehr ich wieder jetzt mit euch darüber rede, desto noch mehr werde ich Fan von dieser Folge, weil das einfach so Spezielles.
Ja, wirklich.
Ja. Ja, ein bisschen besser geht es noch, um halt einfach auch das Haar in der Suppe zu finden. Ja, also ich habe mir gedacht, sie machen ja das Zeitexperiment. Ja, zuerst Uhrenvergleich. Olli, das kannst du dir vorstellen, oder? So wie bei Parker Lewis, der Coole von der Schule.
Genau, an den. Einfach mal. An den muss ich auch immer denken, ja. Genau.
die Uhren verglichen und Thieler hüpft rein. Thieler ist 5 Sekunden im Hyperraum und kommt zurück und Raymond sagt, es sind fast 20 Minuten vergangen. Ich habe da mal kurz nachgerechnet, also die Zeit vergeht dann im Hyperraum um einen Faktor 240 Mal schneller, genau. Und Thieler und die anderen sind also sagen wir mal, 24 Stunden im Keller. Das wären dann eigentlich 6 Minuten. Also da haben sie sich, da haben sie noch nicht mal die Pflanzenwelt besprochen gehabt. Sind dort schon 24 Stunden vergangen.
Das ist witzig, also, da habe ich auch nachgerechnet. Ich bin von 30 Stunden ausgegangen, bin dann auf 7,5 Minuten gekommen, aber sehr viel reißen konnten die da wirklich nicht. Ja?
Genau. Und vor allem, wenn man dann später denkt, genau, dass das Dragstore noch kommt und sie dann sagen, ja, 1 Stunde mehr Zeit haben wir nicht mehr, bis die anderen uns finden, bleibt insgesamt im Hyperraum nicht viel Zeit. Also was mich hier einfach wundert, also es ist ja super geil kindgerecht erklärt, also wie Raymond und Snout sagen, ja, wenn der Zeiger 1 Minute bei uns vorgeht, dann im Hyperraum um viele Stunden oder umgekehrt. Also warum hat man da nicht eine einfachere Rechnung gemacht, eine realistische Rechnung? Hätte ja wirklich so sein können, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. 5 Minuten sind 1 Stunde. So war es allerdings mit Sekunden und Minuten ein bisschen kompliziert und es hat halt nicht so ganz gepasst, weil insgesamt doch sehr, sehr wenig Zeit im Hyperraum bleibt nach dieser Rechnung.
Aber vielleicht nochmal, ich habe das eben schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist. Ich glaube, dass wenn du von der eternianischen Zeit in den Hyperraum gehst, also diese zwei Zeitachsen sind unterschiedlich, aber wenn du in der Zeit des Hyperraums bist, bist du in dieser Zeit und nicht mehr in der eternianischen Zeit. Das heißt, für dich läuft die Zeit dort normal. Das ist dieser Unterschied.
Naja, klar.
Das ist ungefähr so ähnlich wie die Zeitverschiebung, die wir von den Kontinenten haben bei uns, ja. Jetzt ist bei uns ist 16 Uhr und irgendwo auf der Welt ist irgendwie 7 Uhr morgens. Wenn wir aber dort sind, ist für uns die Zeit genau das gleiche wie also da ist auch kein Unterschied mehr. Ich glaube, dass das
bei der hier ist jetzt 16 Uhr.
Nein, ja, natürlich immer. Und ich glaube, dass das diese Sache mit 5 Minuten 1 Stunde, die ist einfach zu einfach. Also ich glaube, der Hintergrund, warum man das so, also ich vermute, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber der Hintergrund, warum man das so komplex gemacht hat, ist, um eine gewisse Mystifizierung oder wie auch immer das aufzubauen, damit das so komplex ist, dieser Hyperraum, dass man weiß, das ist irgendwie anders dort, das ist viel schneller und wir müssen hier einfach warten, aber dass man es nicht greifen kann. Und das ist doch das Spannende bei Fantasy-Geschichten, dass man die Dinge nicht, die zwar grundlegend versteht, aber man sie nicht genau erklären kann. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, also für mich so ist das der Hintergrund, warum das nicht so einfach gemacht wurde.
Genau.
Weil 5 Minuten und 1 Stunde kann halt auch ein 5-6-jähriges Kind, ja. Das ist nicht so schwer.
Genau, das schon, dass man den Kindern es auch nicht einfach machen wollte, das nachzurechnen. Aber das, was du gesagt hast, also Thieler, das sagt sie auch, also sie war gefühlt nur ganz kurz im Hyperraum, sie hat nicht mal Zeit gehabt, die Dinge näher zu betrachten. Also für Thieler gefühlt sind nur wenige Sekunden vergangen. Also ich habe es mir dann eher so erklärt, vielleicht ist das so wie bei, keine Ahnung, bei kleinen Säugetieren, ja, bei Mäusen oder so, die leben ja auch nicht so lange, aber bewegen sich viel, viel schneller und haben einen viel höheren Stoffwechsel und sind dann einfach, ja, die haben dann in 2 Jahren ein ganzes Leben gelebt. Vielleicht ist das im Hyperraum auch so.
Ja gut, oder
wir werden es nicht draus.
Als Kind dauert es ja auch ewig, bis du mal wieder Geburtstag hast, ne? Und als Erwachsener denkst du auch, was, schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Ja.
Wunderschöne Vergleiche. Das ist echt sensationell.
Vor ein paar Jahren habe ich mit einem Kumpel zusammen den Film Interstellar geguckt von Nolan. Kennt ihr den?
Ja.
Ja. Mhm. Und da ist nämlich auch so dieser, das, ich glaube, das ist mit einem Wurmloch oder so. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass da auch dieser Gag mit diesen verschiedenen Zeitlinien ist. Und da ist es mir wirklich, wir haben das gesehen und ich habe wirklich im Film gerufen, ey, das ist ja wie bei He-Man, weil ich das wirklich aus Kindertagen so, das hat mich damals so geflasht. Also für mich war das ganz klar von H.G. Francis übernommen.
Okay. Genau.
Naja. Genau. Na gut, genug abgenördet über die Zeit, Dieter. Wie geht's denn da weiter dann?
Naja, also es geht so weiter, dass sie natürlich sagen, oh ja, wir müssen uns keine oder wir machen uns jetzt noch keine Sorgen um He-Man, denn der hatte einfach noch zu wenig Zeit gehabt. Sie müssen sich aber um sich selbst Sorgen machen, weil Battle Cat, der in der ganzen Folge gezählte vier Wörter sagen darf, der sagt hier schon mal eins, nämlich leise, ganz, ganz tief und auch wirklich ganz leise, weil nämlich der Dragstore runterkommt.
Ja, genau. Großer Auftritt, ja.
Von großer Auftritt von so, Dragstore.
Ja, das natürlich auch, aber wie Battlecat da so irgendwie so desinteressiert schläft, weil gut, von Technik kann er nicht viel verstehen. Er ist eine Katze. Und ja, ich stelle mir das so vor, er liegt halt da so. Und aber er hört das natürlich schon vor den anderen, dass jetzt jemand kommt und wittert das. Und da fängt er zuerst an zu knurren und dann mit dieser verkaterten Stimme, mit dieser belegten Stimme fast schon, meldet er dann.
Ist irgendwie genau. Cool.
Ja, unser Jochen Serend, ha, Dieter, schön. Ja, schön, dass wir ihn hören.
So schön, dass wir ihn hören, auch wenn es nur vier Wörter sind, aber gut, dass er noch vorkommt. Aber wie gesagt, für mich gefühlt, darum hab ich auch damals den Fehler gemacht, ja, ist der einfach nicht mehr präsent.
Genau. Der Charakter nicht mehr so.
Ja, was sagt ihr zu Dragstore? Wer möchte?
Wie schaut's aus, Matthias? Sag mal was zu.
Sag mal was. Sag mal was. Ja, Dragstore. Also zum einen, Dieter, das hast du auch so schön in deiner Zusammenfassung gebracht, dass er so pfeifend da runterkommt. Das ist irgendwie so ein witziges Bild, ja, dass er dann so da so wirklich so ganz locker, gut gelaunt da runtergeht. Für den Zuhörer, die Zuhörerin ist es natürlich mega spannend. Da ist ja auch diese, du hörst ja immer dieses Wummern da im Hintergrund, ne? Und die Masters sind alle ganz leise und dann hörst du, wie er da langläuft, den Wein rausholt, du hörst das Flaschenklirren. Also ich finde das echt mega spannend. Du hältst da richtig den Atem an, kriegst diese Geräusche mit und dann kommt halt dieses berühmte die Masters. Das ist so genial, wie der das ausruft. Ne? Hier seid ihr also. Und gegen He-Man konnte er ja leicht ankommen, aber gegen die, aber gut, da hat er auch kein Zauberschwert des Bösen in der Hand, sondern nur Weinflaschen, da hat er nicht so viele Chancen. Hm.
Ja, er hustet sogar, das ist auch lustig.
Genau.
So. Ja, herrlich.
Ja. Also so wirklich auch komplett menschlich wieder dargestellt, ja, der pfeift fröhlich, muss mal zwischendrin husten und holt jetzt einfach Nachschub für die Party um. Ja. Genau.
So geil, das ständiges Gesaufe, das finde ich so witzig einfach. Bei jedem Erfolg wird sofort zum Wein gegriffen und ich denke mir jedes Mal, wie kann der Skeletor das eigentlich trinken? Ne, mit seinem haut ihn sich ins Gerippe, so wie bei der ERV, bei dem Lied. ich meine, wenn er mal durch den Schädel durchkommt, dann geht's ja wahrscheinlich, weil Körper hat er ja, aber irgendwie, alles andere wird schwierig, oder?
Aber immerhin hat er zugelernt, er trinkt jetzt erst nach dem Kampf und nach dem Sieg und nicht vorher. Immerhin.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, aber jedenfalls jetzt wird es halt schwierig für die Leute im Keller. Thieler sagt das auch, das geht nicht lange gut. Dragstor wollte Wein holen, früher oder später werden Skeletor und die anderen ihn vermissen. Und Ramon sagt dann noch, und dann ist hier die Hölle los. Also jetzt steuern wir auf das Finale, auf den Höhepunkt hin. Genau. Ja, und der geht weiter im Hyperraum. Wenn ich mich recht entsinne, sind sie jetzt schon beim Burgtor, wollen reingehen und der Icebird hindert sie aber daran, ja, greift sie an. Und ja, jetzt kommt es wieder ein bisschen, da sind wir wieder ein bisschen bei Anti-Eternia. Jetzt trifft Eternia-Materie auf Hyperraum-Materie. Wer mag denn hier dazu seine Gedanken mit uns teilen?
Ja, da wird mich jetzt dem Tobi seine Meinung interessieren, wie er das aufgenommen hat, diese schöne Szene.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, welche Szene das genau war. Ich gucke gerade auf
Icebird das Holz auf den Schädel kriegt und dann explodiert und ausgeschleudert wird.
Genau. Erstmal fand ich es gut, dass der Icebird wieder da war. Das hat mich sehr gefreut. Ich fand das total toll, als ich den Schrei gehört habe quasi und dann, das war sofort klar. Ja, das ist einfach so auch so ein unverkennbares Tonstück. Ich nenne es einfach mal so. Mhm. Der Wurf mit dem Holzstück. Ah ja, es war halt ein bisschen simpel. Also das ist ungefähr so, als He-Man mit dem Zauberschwert nach dem kleinen Flugzeug, wo Skeletor drin war, in Folge, ich glaube, in auch Sturm von Castle Grayskull geworfen hat. Ein Wurf, zack, bumm, Knall, fertig, das war's. Das ist so, ne? Aber eine tolle Szene, dass sie ihn nochmal reingebracht haben, wurde schnell abgehandelt. Ich glaube, Icebird an sich hätte jetzt auch nicht mehr viel dazu beitragen können für den Gesamtplot. Ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr es anders, aber es war schön, dass er nochmal da war.
Na, es hat so gepasst. Dann haben sie gut rausgeschrieben. Braucht man nicht mehr. Wäre nur noch komplizierter geworden.
Genau.
Und das mag man dann eh auch nicht. Wenn es dann eigentlich schon zu Ende erzählt ist und sie sind fertig mit Mossman und Bassoff, haben sie befreit und dann kommt nochmal der Icebird oder so. Das will man eigentlich auch gar nicht. Das war super. Und war mit einem riesen Wumps, möge er entweder in Frieden ruhen oder irgendwo weiter fliegen, wo er jetzt gerade ist und sein Unwesen treiben.
Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist er jetzt genau wieder im Honigwald von Basser von Mossman, oder? Weil da ist er mit dem Stück Holz und mit Basser von Mossman in den Hyperraum verschwunden. Da hatte er schon mal, da musste er schon Kontakt gehabt haben, sonst wäre das Stück Holz nicht mit in den Hyperraum gewechselt. Vielleicht ist er jetzt einfach wieder auf Eternia. Ja.
Na, hoffentlich.
Lassen wir es mal offen. Vielleicht ist er zurückgekehrt nach Eternia und taucht in den nächsten Folgen nochmal auf.
Der ist jetzt in einer Zeitschleife. Der erlebt es immer wieder.
Genau. Ja. Jetzt ist er wieder irgendwo über dem Segelschiff.
Genau.
Und dann Hans Beetsch sagt dann wieder: So, wir können wieder losfahren. Der Kapitän.
Ja, und dann haben wir auch eine interessante Szene beziehungsweise Aussage von Man at Arms. Es kommt ja der Antagonist von dieser Folge auf sie zu, Satma, der Herrscher im Reich der Schrecklichen. Und Man at Arms glaubt zuerst, Satma ist Skeletor. Also Matthias, wie stellst du dir denn den Satma vor?
Ja, ich habe mir den immer so wie einen gehörnten Skeletor vorgestellt und in den modernen DC-Comics gab es da jetzt auch schon einige Darstellungen, aber ich glaube letztes Jahr, muss mal gucken, hier hinter mir steht er sogar, unser Revelation-Skeletor, das kann man jetzt durch die Spiegelung, glaube ich, nicht so gut sehen, aber bei dem, so wie er in Revelation dargestellt wird, so ein bisschen stelle ich ihn mir vor. Das war für mich dann Satma, als ich den gekriegt habe.
Ja, stimmt, ja. Kann man sich so vorstellen.
Ja, mir ist aufgefallen, dass das Orko auch wieder sehr ängstlich, stammelnd sagt, ja, er hat zwei Hörner, es ist der Leibhaftige. Also hier wirklich Orko ganz schockiert vom äußeren Aspekt vom Satma. Und interessant, ich finde das immer interessant, wenn es bei den Masters so eine Referenz zum christlichen Glauben gibt. Das haben wir nämlich nicht so oft. Wir hatten das mal in Folge 8, der Baum der sterbenden Zeit, wo Kirchenglocken ertönen. Das Skeletor sagt einmal, dass er selbst der Teufel ist. Ich glaube, war das bei Mekkenek und das Erbe des Grauens oder irgendwo, Hordak erzählt er das. Wenn ich ihn zum Teufel schicke, dann müsste ich ihn ja ganz fest in meine Arme schließen.
Beim Dämonenpferd. Und, ja.
Oder Dämonenpferd, ja. Genau, kann auch sein, ja. Genau, und das finde ich immer ganz spannend. Also hier wird wieder Bezug genommen, oh ja, eine teuflische Figur, ist das vielleicht sogar der Teufel?
Ja, da wollte ich den einen von euch fragen. Ich nehme jetzt mal den Tobi raus, weil der ja mit seinen dunklen Haaren und seinem Spitzbart da auch ein bisschen teuflisch ausschaut. Zumindest in dem Bild. Also, du hast da auch so Schatten im Hintergrund. Man kann es nicht so gut
sehen. Aber ist ja ein Podcast, sieht ja keiner.
Ja, genau. Selbst wieder in die Grube gefallen, ja, ganz genau. Aber ich werde dann vielleicht am Ende des Podcasts noch ein Foto machen und auf Instagram stellen oder so. Dann. Na, schauen wir mal. Du, auf jeden Fall, der Name, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Also erstens mal dachte ich an den Sattmann von der Piefke-Saga, weil ich, wenn ihr die kennt. aber dann ist mir bis heute nicht die Parallele eigentlich dann zu Satan aufgefallen, Tobi. Dir?
Nein, tatsächlich nicht. Ich fand das auch sehr spannend, das zu lesen. Aber für mich ist diese Satma-Figur, ich habe mir die immer riesengroß vorgestellt, also viel größer und beeindruckender wie die Masters, die dann vorne dran standen. Auch so mit der Stimme, ja, die da war. Und warum auch immer, habe ich eine Reminiszenz zu den Ghostbusters-Hörspielen, also die von der Serie, von der Zeichentrickserie, also nicht von der Filmation-Zeichentrickserie, sondern von der The Real Ghostbusters-Zeichentrickserie zu den Hörspielen. Ich weiß es nicht wieso, aber diese Stimme hat mich, glaube ich, an diesen Sandmann erinnert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Ich habe leider keine Zeit mehr geschafft, reinzuhören vorher. Ich fand das super, super, super spannend. Sattmar an sich, klar, Satan, ja, könnte man machen, aber für mich war das eine Erscheinung, die, ja, wo ich, auch wenn ich heute als Erwachsener, ich mache meine Augen zu, ich höre diese Stimme, ich höre diese Atmosphäre außen herum, und für mich ist das ein Riesenkerl, ja, ein übermächtiges Wesen quasi schon. Ja, vielleicht auch mit einer Satansgestalt zu vergleichen, sicherlich, aber total faszinierend. Also komm da drüber nicht weg. Ich höre diesen Sprecher auch, ja. Wolf Ratjen. Der macht das super, der bringt so viel Charakter in diese Rolle rein. Also ich bin total fasziniert. Großartig. Mhm.
Matthias, glaubst du, dass hier einfach das für die Kinder sozusagen die letzten zwei Buchstaben umgedreht worden sind von Satan und aus einem N?
Ja, es ist ja nicht nur umgedreht, ne? Also es ist ja, es wäre dann noch ausgewechselt.
Auch noch nie so in den Sinn gekommen. Ich habe es jetzt eben mal gegoogelt, einfach mal aus Spaß, und habe jetzt nur was im Sanskrit gefunden. Ein Sanskrit-Adjektiv mit der deutschen Übersetzung nebst der eigenen Person. Das ist das Einzige, was ich jetzt eben dazu gefunden habe. Ob das, also gegoogelt hat er es nicht.
Ah, aber ist ganz spannend, nebst der eigenen Person, Sattmar beschreibt sich ja als Herr über die Lebenden. Richtig. Und die Toten. Also irgendwie existiert er da dazwischen, wird nicht genau erklärt, wie das zustande kommt. Und es wird auch nicht erklärt, ja, ist der Hyperraum dann vielleicht doch irgend sowas wie so eine Art Limbus, so eine Vorstufe ins Totenreich und so weiter, und der Sattmar schickt die dahin. das, aber ich habe es ganz spannend gefunden, dass das so eingebaut wurde. Genau.
Ja, das sind wir wieder tief philosophisch. Sehr schön.
Sind wir tief drin.
Ja, aber vergesst nie, er ist auch Herr über euch.
Ja, auch über dich.
Genau. Und er ist gut informiert, der Satma. Ist euch das aufgefallen? Er weiß ja so einiges.
Außer wie Orko heißt.
Ja, aber er weiß, du bist He-Man, der Mann, der sein Schwert verlor. Du bist der Waffenmeister Man-at-Arms. Und dann sagt er, dieser schwebende Knirps muss Basco sein. Ja, den Namen hat er sich nicht gemerkt, aber er hat sich gemerkt, dass das Orko ein Aufschneider ist.
Ja.
Und da kommt für mich rein, also von wem kann er denn das wissen? Also ich sag mal, wenn Mossman und Bassoff fies sind, dann erzählen sie dem Satma, dass der Orko ein Aufschneider ist, werden sie aber wohl nicht machen. Und vor allem, sie wissen, Mossman und Bassoff wissen nichts vom Verlust des Zauberschwerts. Das können sie ja nicht, oder da waren sie ja nicht dabei. Also
da steckt ja Hyper im Eis, vielleicht sehen sie das durch den Turm.
Das kann sein, oder vielleicht kann der Icebird nicht nur schreien, sondern auch irgendwas mitteilen. Das, ja.
Also vielleicht wie in den, ja, wie in den nordischen Sagen mit den Krähen, die dann so die Botschafter sind, so ist er dann das Eisbert, der Botschafter von Satma. Ist ja möglich. Ja.
Genau.
Ja, schön. Aber um ein bisschen vom Philosophischen wegzukommen, ich musste so über Basco lachen. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist so witzig, weil mit dem rechnet man irgendwie nicht. Der sagt einfach, du, Matthias, hast es ja auch bei deinem Skript oder beim abgetippten geschrieben. Danach sagt er Orko und sagt man, sagt Lasko, sag ich ja. Also du hast auch einmal Basco und einmal Lasko verstanden.
Ja, ja, so verstehe ich es. Ich muss aber zugeben, ich verstehe den Gag bis heute nicht wirklich. Also außer dass er den Namen halt nicht weiß. Ne? Aber ich so richtig verstehen tue ich es nicht.
Ja, aber das ist ja auch das Coole irgendwie an dem. Also weil es so weit weg ist von Orko, das ist ich finde das so witzig, ich muss da voll lachen.
Also ich gebe dir dahingehend recht, Olli, nach 33 Folgen, die man schon gehört hat, rechnet man nicht damit, dass so ein Gag jetzt kommt, dass sich jemand den Namen von Orko nicht merken kann.
Ja, ist ein wunderschöner Kindergag. Mein Vierjähriger würde auch lachen. Und das finde ich schön. Ja,
genau.
Na gut.
Na gut, ja, dann beginnt eigentlich schon der Kampf. Der Kampf gegen die Schrecklichen, die Satma dann herbeiruft. Und He-Man ist immer noch ohne Zauberschwert. Es gibt auch eine ganz, ganz schreckliche Musikuntermalung, die Monster schreien und wirklich eine bedrohliche Szene. Und Satma lacht noch so ein bisschen über Orko, oder? Der sagt, Satma, ja, größter Zauberer des Hyperraums, das ist der größte Spaß aller Zeiten. Habe ich an Man-at-Arms denken müssen. Der hat auch mal einen Saga losgelassen.
Ja, der größte Spaß des Jahres. Ja, absolut. Ja, richtig. Aber Orko checkt doch die Lage letztendlich. Und vorher ist er noch richtig frech zu Satma, also da hat er überhaupt keine Furcht. Und dann klärt er die Lage und wie du vorher schon gesagt hast in deinem Skript, das Schwert kommt sehr, sehr schnell zurück durch einen Zauber. Tobi, wie hast du das erlebt?
Ich finde, Orko ist eigentlich immer sehr oft sehr frech und hat immer, also er hat irgendwie so ein, auch in anderen Hörspielen, wo er ja so gerne auch dagegen spricht. Verzwitschert sich dann vielleicht auch manchmal, aber er hat schon manchmal so eine freche Klappe und das hat er hier natürlich auch bewiesen, vielleicht auch mit dem Wissen, dass er hier einen starken Zauber an den Tag legen kann. Das ist natürlich auch gut für das Selbstbewusstsein. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Zauberspruch jetzt war. Er hat dann einfach gesagt, puh, ich zeig dir jetzt, wer ich bin, und hat einfach das Schwert aus dem Hyperraumeis befreit und es kam dann zu He-Man geflogen, sage ich jetzt mal, geschwebt oder wie auch immer. Und somit hat He-Man natürlich ja, quasi wieder sein Schwert gehabt und konnte die Macht anrufen und hat die Monster befreien können. Ging alles relativ schnell, aber das sind wir gewohnt von den Endkämpfen bei den Hörspielen. Ich fand es aber sehr, also es war für mich schlüssig, hat mir viel Freude bereitet, diese Geschichte zu sehen. Satma wollte dann ja noch ein bisschen weitermachen und so weiter. Das hat sich dann alles relativ schnell abgehandelt. Das hat aber gepasst. Also es gibt jetzt nichts, wo ich mich jetzt extrem daran stören würde, an diesem, ja, Endkampf, sage ich mal. Ja.
Was mich ein bisschen stört, ist aus meinem Mund eigentlich ganz, ganz selten, dass ich am Meckern bin, aber das hat mich schon als Kind gestört, dass diese Kämpfer Satmas, die ja schon vorher so als Monster, schlimmer kann die Hölle nicht sein, was da alles, dafür kommen sie mir dann doch sehr, sehr menschlich rüber mit dem, was sie so von sich geben. Die klingen ja auch, da ist ja nichts verzerrt oder so. Also wenn ich an so manche Ausflüge von einer anderen Science-Fiction-Serie, die ich sehr mochte in Kindertagen, bis heute auch Jan Tenner, ja, wenn die da irgendwo sind, da hörst du dann immer so irgendwas Gegrunztes und richtig Fieses. Und hier, die finde ich sie alle, ja, auch wenn das Zauberschwert befreit wird, rufen sie ja, es ist frei, Satma, hilf uns. Und später werden sie dann noch mit dem berühmten Gold gelockt, wobei ich mich bis heute noch frage, was kaufen die im Hyperraum davon? Aber sei es dahingestellt. Also das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir.
Aber das haben wir doch öfters. Ich meine, Dragster hört sich für mich auch nicht an, wie ich mir Dragster vorstelle von der Stimme. Der hört sich ja auch an wie der Peter von nebenan.
Aber er ist fies. Aber er ist richtig fies. Also,
ja, aber es hat ja nichts mit der Stimme zu tun.
Das stimmt.
Also du hast natürlich aber vollkommen recht. Die Stimmen der Monster oder von Satmas Anhängern sind nicht so, wie man sich's vorstellt. Stört mich jetzt, ich verstehe das absolut richtig, unterschreibe ich auch, stört mich aber nicht, weil es halt ganz viele Charaktere gibt, die für mich nicht von der Stimme her passen. Mhm. Also das sind so die Main-Charaktere, ja, Hordak, da ist ein bisschen was dran, He-Man, Skeletor, klar, logisch. Beastman, ja, auch nicht oft, oder manchmal, gut, einmal hat er eine ganz schlimme Stimme gehabt, aber gut, was ist das mal? Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt etwas, wo ich jetzt sage, okay, das passt jetzt irgendwie nicht rein. So sind sie halt.
Ja, aber ich glaube, du meinst, man hätte sie ein bisschen verzerren können auch und so, gell, Matthias?
Ja, das ist halt immer so das Spannende bei den Europa-Hörspielen und den Masters. Sie machen so unglaublich viel Atmosphäre und dann in solchen Situationen, wo es sicherlich angebracht wäre, ja, macht man es dann nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte ja mal Heike Diene fragen in 2 Wochen. Ob sie sich noch daran erinnert, warum das so gemacht wurde, ich glaube nicht. Aber es ist nochmal, ich glaube, man hätte es machen können, vielleicht sollen, weiß ich nicht. Es ist für mich aber nichts, was mir das Hörspiel oder die Szene schlechter macht, wie sie ist. Ist halt so.
Also für mich auch nicht unbedingt jetzt die Stimmen, dass die grässlicher dargestellt werden können. Aber da gebe ich Matthias schon recht. Also, dass die gleich Angst haben, weil das Zauberschwert aus dem Eisblock befreit wird. Also, die kennen ja das Zauberschwert noch gar nicht. Die haben kein einziges Mal dagegen gekämpft und sie sagen dann, das Zauberschwert, lauft, flieht, Satma, hilf uns und so weiter. Also, das passt für mich wirklich nicht. Da gebe ich Matthias recht. Die sind vorher, sind die ganz anders beschrieben worden.
Das stimmt.
Wobei man aber auch sagen muss, das habe ich auch spannend gefunden. Also He-Man kann sich mit dem Zauberschwert offenbar ganz gut wehren gegen die Monster. Bassoff und Mossman, die sind natürlich auch angeschlagen, die aber nicht. Ja, denen muss Orko dann nochmal helfen. Oder sprich, allein das Zauberschwert besiegt die Monster noch nicht, sondern Orko zaubert sie ja dann noch in einen Schlaf, damit sie wirklich alle flüchten können. Also das hat mir wieder ganz, ganz gut gefallen, dass das jetzt mit dem Zauberschwert nicht gleich der Tag gerettet ist.
Ja, stimmt. Mossman etwas schwach dargestellt. Orko, hilf uns, glaube ich, sagt er sogar. Vorher war doch ganz witzig, das habe ich mir auch noch notiert. Himmel fragt, Satma, wo sind meine Freunde? In welchen der beiden Türme? Und Orko sagt, na im rechten, die Spuren führen dorthin.
Das ist auch so genau. Extrem witzig. Ich find auch Satmas Antwort, Satmas Reaktion mit dem, sieh doch selbst nach, ich helfe dir nicht.
Ja, genau, nein, ich sag's dir nicht.
Satma der Hütchenspieler, genau. Wo sind sie? Hier oder hier?
Ja. Genau.
Tür 1 oder Tür 2, ja, genau. Welche willst du aufmachen?
Aber das ist doch so ein bisschen so das Schöne auch an der damaligen Zeit, weißt du, das sind so die absoluten Endgegner, die aufeinandertreffen und dann sagt der eine so, ja, wo sind sie denn? Ja, guck mal da, nö, sag ich dir nicht. Ne? Das erinnert mich so immer an die frühen James-Bond-Filme, ja,
Sean Connery.
Ach, Sean Connery? Danke, mit Sean Connery, wo er dann mit Goldfinger da am Tisch sitzt und dann sagt so, hey, ja, klar, und wir machen das, und wer bist du denn? Weißt du so, Das sind so Sachen, dass klar, die sind noch ein Stück weit älter, aber irgendwie hat das für mich auch bei den alten James Bond Filmen immer so einen gewissen Charme gehabt, ja, dass sie trotzdem noch miteinander reden und das auf eine recht normale Art und Weise, finde ich total goldig. Das und es bringt halt irgendwie so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, jetzt um das nicht vielleicht gerade zu schmalzig zu sagen, aber so ein Stück weit ein Gefühl von Frieden geht dann doch irgendwie, wenn man will.
Mhm. Ja, mit Goldig schaffst du ja die perfekte Überleitung auch. <ja.
lacht> Tatsächlich, ja.
Genau, weil das ist ja natürlich der Klassiker schlechthin hier auch nochmal mit dem Gold. Gold für den Sieg.
Die haben ziemlich irdische Gelüste, diese schrecklichen Tatsache. Genau. Ja, goldig finde ich auch Man at Arms, weil der sagt ja, wie Mossman und Bassoff wirklich extrem erschöpft, und man hört das auch an der Stimme, wie sie Orko um Hilfe bitten, und Orko sagt, ist doch eine Kleinigkeit, Jungs, warum habt ihr nicht schon früher gesagt, dass ihr Hilfe braucht? Da Olli, da sagt Man at Arms wieder komplett gechillt und ruhig, Orko, bitte mach keine Witze, ja. Also wie wenn der so ganz unbeteiligt daneben stehen würde. Das ist uns ja jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass der Karl Walter Diess manchmal so ein bisschen seine Rolle oder seine Dialoge ein bisschen zu ruhig anlegt.
Der ist in seiner Mitte. Ab Mitte der Hörspielserie ist er in seiner Mitte.
Genau. Genau, na, aber also, einfach cool, wie der Orko, der so ein bisschen Schabernack und Fröhlichkeit reinbringt und Man at Arms den gleich wieder runterholt. Das ist super. Genau.
Ja, bringen wir es zu Ende, oder? Die Analyse, lieber Dieter.
Ja, dann haben wir die Rückkehr. Mhm. Da, wo sie in den Keller zurückkommen, Thiele schon ganz nervös, ja, wir können nicht länger warten. Seit einer Stunde ist Dragstor jetzt schon bei uns. Der Dragstor. Genau.
Entschuldigung.
Ist vielleicht beim Yogi Löw in die Schule gegangen. Oh, der Dragstor. Genau. Und jetzt, Matthias, wir könnten wieder mal nachrechnen, wie viel Zeit im Hyperraum bei einer Stunde vergangen ist. Nicht allzu viel, aber ja. Aber zumindest, sie haben den Kampf geschlagen, lang gedauert hat es ja nicht. Und genau, dann war die Freude groß im Keller. Mhm. Wer will denn da sowas sagen?
Ja, nicht Matthias. Nur von Ihnen eben, sondern auch von den Verteidigern, nicht wahr?
Genau.
Was für, ja, tatsächlich, also, der Verteidiger, stimmt. Ja, steht hier so, tatsächlich. Ja, also sie kommen zurück, und das ähnlich pathetisch wie der Abschied war, ist ja jetzt die Rückkehr, also zum einen natürlich freudig, aber ich liebe es, wenn Jürgen Thormann dann als Rayman da wirklich, also man hört förmlich, wie er sich die Träne wegwischt und sagt, wir haben schon nicht mehr daran geglaubt. Das ist einfach so, so großartig. Ich liebe die Stelle, echt.
Voll schön. Ja, man fühlt mit ihm mit.
Ja.
Ja, und Tobias, wo sind die ganzen anderen Freunde hergekommen, die da so jubeln? Weil eigentlich waren ja nur
Ramen, Snoutspout und Teela im Keller und Battlecat. Aber da hast du ja schon gesagt, Matthias, das ist auch der Lothar Grütze, oder der da jubelt dann bei der Rückkehr. Mhm. Da waren dann doch, da sind dann ein paar andere Masters noch in den Keller gegangen.
Ich bin mir gar nicht sicher, jubeln die schon in dem Moment, wenn die kommen? Oder ist es kurz später und das soll die Szene sein, wo die schon aus dem Keller draußen sind? Weiß ich jetzt nicht.
Ich Ramon bin sagt mir Teela, ziemlich sicher.
Ja, Ramon sagt Teela, sie kommen zurück und Orko ruft dann wieder so Teela. Und da ist Teela, Orko, da bist du ja. Und dann kommt schon das Jubel. Aha, ihr habt es geschafft und so. Da ist das Gejuble. Und darunter mischt sich dann Ramon mit seinem gerührten Satz.
Okay, dann waren sie also, war das also schon da, als sie quasi noch im Keller waren. Muss ja noch im Keller gewesen sein.
Das ist im Keller,
ja, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie eine kurze WhatsApp geschickt und so, hey, wir haben sie gefunden und jetzt. Genau. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, es passt zu dieser Szene dazu. Ist natürlich, erklärt sich nicht, ist unlogisch, passt nicht zusammen. Aber ich finde, es ist ein schöner Hintergrund, um die Freude nochmal gefühlt für Kinder vielleicht auszudrücken. Dass man sich dann freut und auch jubelt, auch wenn die halt nur zu dritt waren da unten, aber es ist halt so ein Stilelement, genau, ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich bin eigentlich auch der Meinung, also Olli, wir sagen ja öfters, ja, das hat Hagi Francis übersehen, also das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich bewusst einfach eine Jubelszene, die muss sich einfach so anhören. Das würde jetzt nicht reichen, wenn Teela und Ramon, die eh schon gesagt haben, He-Man ist zurück, wenn die dann auch noch jubeln würden, das ich bin mir auch sicher, das ist einfach stilistisch ist das so besser umgesetzt.
Aber ja. Wie ist es denn überhaupt?
Es ist die einzige Erklärung, aber ich mein, die ich habe.
In der 33 sind ja alle, es wird ja auch so betont, ne, alle flüchten quasi durch diesen Tunnel nach Castle Grayskull. Und da standen sie ja dann zu, was weiß ich, zu 20 rum. Und sind die dann alle da runter und wir haben es einfach nicht mitgekriegt oder haben sich dann einige da im Wald versteckt oder das wissen wir halt nicht, ja.
Aber sie sind ja nicht in Castle Grayskull, sie sind ja im, oder?
Nee, im Palast sind sie, ja. Sie sind aber alle, Palast, genau, sie sind genau. Aber in der 33 ja alle nach Castle Grayskull geflohen, weil sie ja dachten, dass sie vielleicht aufgenommen werden. Und die 34, die wir jetzt gerade besprochen haben, beginnt ja vor Grayskull und da müssten ja noch alle rumhängen, aber wir hören halt die ganze Zeit nur ein paar wenige. Ja, es bleibt, also ich glaube, wir können es damit abtun, dass, wie die da schon richtig sagt, dass das einfach so ein feierlicher Moment ist.
Genau, kann auch, genau. Muss auch nicht unbedingt vom HG und sein, kann auch kurzfristig von der Regie vielleicht dann noch so
auch möglich, ja,
eingebracht stimmt. Worden sein. Ja, da ihr seid noch da. Macht's mal ein bisschen mehr Stimmung da
unten im Keller.
Genau. Genau. Mir hat noch gefallen, wie Snoutspout dann die Maschine abstellt. Da hört man so richtig, wie er reinhackt in die Tastatur. war super. Das bringt das nochmal so zurück, dass er halt wirklich ein großer Techniker ist und dass er da jetzt nicht dass er da richtig was Arges zusammengebaut hat. Hm? Dreimal genau. Abgesichert ja. Mit Security-Passwörtern.
Und dann nochmal der Orko-Schlussgag, oder, Dieter? Schön.
Naja, Schlussgag weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Orko ganz zum Schluss sagt, das finde ich auch wunderschön, Orko sagt, ich muss euch einfach erzählen, was ich für ein fantastischer Zauberer bin. Ihr werdet die Glocken läuten hören, nicht nur Glöckchen. das ist super, oder? nachdem er wirklich mit Glocken gezaubert hat, das macht es für mich wirklich nochmal rund. Das fällt einem als Kind wahrscheinlich nicht mal auf, aber jetzt habe ich mich echt gefreut über diese Zeile. Ja. Sehr cool.
Wunderbar, wunderbar. Na gut, ja, dann mit dem Flitzemann beendet er die Folge mit dem Flitzemann-Gag und ja, wir können die Analyse auch noch beenden, auch beenden, ja. Dann, wenn es für euch passt, ich habe fürs Fazit gar nicht viel, weil ich eh gewusst habe, dass das eine lange Analyse wird. Und von daher sage ich schnell die zwei, drei Dinge, die ich zum Fazit zu sagen habe. Das könnt ihr dann natürlich gerne auch machen. Also ich hatte diese Folge als Kind, glaube ich, alleinstehend, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest hatte ich diese Folge viel, viel öfters gehört als die davor und die danach, so dass es mir aus der heutigen Perspektive erscheint, wie wenn ich nur die Folge gehabt hätte und diesen Fünfer-Kontext gar nicht so richtig begriffen habe. Und sie funktioniert trotzdem perfekt. Also wirklich, also man macht sich auch gar keine großen Gedanken irgendwie, dass da etwas davor passiert sein hätte können und abgeschlossen ist sie ja eigentlich sowieso. Also das wollte ich mal auf jeden Fall loswerden, dass mir das gar nicht aufgefallen ist eigentlich damals. Und dass dieser Plot einfach gut funktioniert. Diese ganze Dimensionsgeschichte und so, das ist einfach so cool. Das ist einfach was glaube ich, nicht nur mich persönlich fasziniert. Das trifft einfach auch den Geschmack von vielen Fantasy-Fans und Science-Fiction-Fans. Und das haben sie hier wirklich sehr, sehr raffiniert alles hingekriegt. Und somit Kompliment an diesen Plot. Skeletor kommt mir natürlich definitiv zu wenig vor. Das ist ein bisschen schade. Wird ein bisschen kompensiert durch Satma. Ramman, absoluter Mehrwert, auch in dieser Rolle als Senior Santora, Ramman, sage ich jetzt mal. Und ich mag diese Folge wahnsinnig gern, alles andere überlasse ich euch, wenn ihr noch mehr zu sagen habt. Diese Folge kriegt von mir einen 9 von 10 Punkten.
Ist notiert, ja. Matthias, magst du weitermachen?
Ich schließe mich gern an. Ich hatte als Kind, klingt jetzt sehr angeberisch, aber ich hatte alle Folgen und habe also auch diese gehört und sie war von Anfang an ich liebe ja alle Folgen. Lida, du hast das ja letztes Mal hinterfragt. Ja, wie kann das sein? Ja, aber es gibt wirklich keine Folge, die ich nicht mag. Innerhalb aller Folgen, die ich mag, finde ich die halt besonders hervorstechend. Also fällt einem ja dann so auf, wenn man mal am Abend denkt, was höre ich jetzt zur Zerstreuung? Und da greife ich bestimmt nach dieser Folge. Das kommt immer wieder mal vor. Und Olli hat eigentlich schon alles gesagt, was die Sache so besonders macht. Für mich gibt's auch höchstens noch diesen als kleinen Abzug, warum es bei mir dann auch nur 9 von 10 Punkten werden, dass die Monster für mich noch mehr monsterhaft sein könnten. Aber ansonsten hat die Folge alles, was mein Herz begehrt. Und insofern 9 Punkte. Und noch kleiner Gruß übrigens von meinem Moto-Fanfiction-Kumpel, möchte ich hier an der Stelle noch durchgeben, vom Alex. Ich habe ihm gestern geholfen beim Umzug. Wir haben Tapeten abgerissen und dabei haben wir diese Folge gehört. Und er hatte sie schon lange nicht mehr gehört und hat danach auch sofort gesagt, definitiv eine der besseren Folgen oder eine der besten Folgen. So hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Ja, das unterstützt meine Aussage.
Sehr schön, sehr schön. Grüße zurück.
Sehr schön.
Alex, wir grüßen dich.
Ja, Tobias, wie fällt dein Fazit aus?
Ja, mir geht es sehr ähnlich wie den beiden Vorrednern. Und ich muss auch dazu sagen, ich liebe auch tatsächlich alle Folgen der Masters-Hörspiele. Und von daher fällt es mir per se schon etwas schwerer, eine Folge schlecht einzustufen. Dennoch. finde diese Folge großartig geschrieben. Das weiß ich nicht, wie sie im Original geschrieben wurde, aber das, was jetzt als Ergebnis da ist, das finde ich großartig. Wir haben eine wirklich tiefe, gute Story mit verschiedenen tollen, tiefen Elementen drin, die vom Mystischen bis hin zur Detektivstory, bis hin zu Emotionen und Gefühlen neue Charaktereigenschaften von Figuren wie zum Beispiel Ram-Man gehen. Also wir kriegen unglaublich viel geboten in dieser Folge. Und trotz dieser kleinen Schwächen, wie zum Beispiel der Monster, die sich ganz normal anhören, wie auf einem Volksfest, wenn die da, oder ne, also so, die für mich aber jede Folge von den Masters of the Universe ihren eigenen, speziellen, charmanten Charakter geben und was dann auch über diese ganzen Jahre so unglaublich toll gealtert ist, wie so eine Patina an so einem Oldtimer auf dem Ledersitz, was man dann einfach schön findet, ja, wobei man das bei einem neuen Autor irgendwie nie schön finden würde, gebe ich der Folge eine 9, die knapp an der 10 vorbeigerutscht ist, weil ich einfach meine Lieblingsfolgen habe und dazu gehört sie nicht, wobei alle eigentlich meine Lieblingsfolge sind. Ganz, ganz großartige Hörspielkunst, super tolles Skript, super toller Plot, toll umgesetzt, ich liebe es. Und es hat mir natürlich mit euch auch noch viel Spaß gemacht, diese Folge im Review zu haben oder wie auch immer. Vielen Dank dafür.
Amen.
Ja, Dank zurück natürlich. Wir sind uns sehr einig. Ich nehme es jetzt vorweg, ich gebe der Folge auch eine 9 von 10. Also wir haben alle dieselbe Wertung gegeben, alle eine 9. Ja, was mich wirklich begeistert, ist der Hyperraum als geisterhafte Parallelwelt, ja, und eben gepaart mit diesen unterschiedlichen Zeitachsen, was einfach immense Spannung reinbringt. Mich hat's schon auch ein bisschen erinnert an Skeletors Meisterplan. Da waren sie ja auch so in einer anderen Welt. Und ich finde die Folge ja auch, habe ich sehr toll und sehr spannend gefunden. Aber wie gesagt, diese Folge hat nochmal, dadurch, dass die Zeit auch anders vergeht, einfach eine immense Spannung. Und das, wie auch schon gesagt, obwohl jetzt eigentlich nicht so viel passiert. Also ich nenne es jetzt mal die großen drei, ja, He-Man, Man-at-Arms und Orko, die begeben sich auf die Quest und das ist ja fast schon ein spartanisches Setting und bekommen auch nicht irgendwo Hilfe oder sonst was. Also ich habe das einfach genial gefunden, dass es in diesem Setting so gut funktioniert. Genau, Orko finde ich in dieser Folge sehr gut, wirklich großartig, weil er auch immer so, weil er Spannung reinbringt und dann aber auch wieder Humor reinbringt. Teela finde ich toll, dass sie hier einfach auch stark agiert. Ram-Man haben wir schon gesagt, genau. Ja, Battlecat hat wenig Auftritt gehabt. Das ist für mich als Battlecat-Fan natürlich ein Downer, aber das macht nichts, ja. Also Olli, die Folge hat ohne Skeletor und ohne Battlecat funktioniert.
Das tatsächlich spricht für sich, ja.
Genau. Genau. Und ja, das, was man halt auch, oder was einige bekritteln, dass halt die geheimnisvolle Hyperraumkraft nicht aufgeklärt wird oder halt das, was offen gelassen wird von der Vorfolge, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil die Folge funktioniert einfach wahnsinnig gut und ich glaube, das kann man wirklich gut verkraften, dass halt hier gewisse Dinge nicht aufgeklärt werden. Genau, also insofern eine Folge, die begeistert und eine ganz verdiente 9 von 10.
Haben wir alle?
Ja, gut.
Ich glaube, du warst jetzt der Letzte, gell? Ja.
Genau.
Ja, schade, dass es schon vorbei ist. heute haben wir wieder wirklich analysiert und philosophiert und das ist echt, mir macht das richtig Spaß mit zwei Gästen, das einfach so wertzuschätzen und Freude daran zu haben, einfach alles nochmal durchzubesprechen und jeder weiß noch was und jeder hat noch eine Idee. Das ist einfach echt so cool an dem ganzen Machtschädel-Projekt und Matthias und Tobi, ihr passt da wunderbar rein. Vielen, vielen Dank für euren Auftritt wieder und von daher bleibt mir nur zu sagen, schaut euch unbedingt an, hört euch unbedingt an, was die beiden auch für sich an Projekten zu bieten haben, das ist unglaublich, und überhaupt der ganze Masters-Kosmos, was da alles los ist, nicht nur in den Hörspielen. Also vielen genau. Dank mal von meiner Seite, dass ihr da wart.
Genau. Ja, wollt ihr noch eine Verabschiedung rausgeben, Grüße, was auch immer, zur GrayskullCon aufrufen, was auch immer ihr wollt, könnt ihr jetzt noch reinbringen in den Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe auch noch das Dankeschön zurück. Ist einfach immer sehr, sehr angenehm bei euch, mit euch. Einfach schön, dass das Rumnerden macht riesen Spaß. Zur GrayskullCon lade ich natürlich sehr gerne ein. Ich nehme an, der Tobi macht das auch. Ist wirklich eine tolle Veranstaltung in Lennestadt. Ein Zusammenkommen von Gleichgesinnten. Macht unheimlich Spaß. Wer nicht hin kann, kann über Planet Eternia oder auch bei uns über die sozialen Medien wahrscheinlich da ein bisschen dran teilhaben. Wir werden bestimmt das eine oder andere davon posten und vielleicht auch ein paar Videos oder so. Mal gucken, wie es sich so ergibt. Und ansonsten, wie gesagt, Dankeschön, auf bald mal wieder. Wer übrigens noch Interesse hat, Hyperraum, man solle nicht zu viel erklären, aber unter anderem dem Hyperraum haben wir auch ein bisschen Bühne gegeben in einem unserer, nicht Hörspiele, aber in einem unserer Hörwerke, in den Untold Stories. Das haben wir auch mal rausgebracht. Das sind 12, es war mal quasi ein Kalender, und es sind also 12 Kurzgeschichten zu Elementen der Europa-Hörspiele. Also wirklich chronologisch quasi von Folge 1 bis zur letzten Folge. Und da ist auch dem Hyperraum ein bisschen Platz gewidmet. Also könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten haben wir es jetzt echt nach gefühlt 3 Stunden geschafft, um Ramen zu zitieren. Wir hätten schon nicht mehr daran geglaubt, aber wir haben es geschafft, und ich danke euch. Ciao.
Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen und auch nochmal einladen, auf die GrayskullCon zu kommen. Es wäre schön, den einen oder anderen dort persönlich zu treffen. Und an Dieter und Olli, es ist mir wirklich eine ganz, ganz große Freude und ganz große Ehre in diesem wundervollen Projekt, und das muss ich wirklich mal sagen, was ihr da macht und wie viel Arbeit ihr da reinsteckt, das sucht, glaube ich, in einem solchen Review-Projekt über eine solch lange Zeit seinesgleichen. Es ist eine große Ehre, hier das zweite Mal dabei sein zu dürfen, und ja, es ist sehr schade, wenn es in 3 Folgen vorbei ist, ja. Ich glaube, da wird auch das ein oder andere, ja, Remnant-Rädchen vielleicht verdrückt werden. Ich glaube, ihr habt hier mit diesem Projekt ein absolutes Denkmal gesetzt für die Hörspiele, und dafür kann ich euch nur von Herzen danken. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Und in diesem Sinne, bleibt den Jungs treu, liebe Zuhörer. Und hört euch die Folgen nicht nur einmal, sondern 2, 3 und 4 Mal an, denn das ist es definitiv wert. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch für die schönen Worte, Matthias, Tobias. Also was der Olli und ich auch gemerkt und einfach so ja, als wunderbar wahrgenommen haben, ist auch, wie viel Spaß es macht, das zu teilen. Also Olli und ich, wir hatten das ja schon als Kind, dass wir die gerne auch gemeinsam gehört haben. Aber jetzt nochmal, deswegen laden wir auch so gerne Gäste ein, weil es nochmal einfach ja ganz was anderes ist und einfach nochmal doppelt so schön ist, wenn man das mit anderen gemeinsam besprechen kann, seine Freude teilen kann und halt auch das, was man selber ja toll und lustig und super findet, das besprechen kann und auch andere Sichtweisen bekommt. Und
ja, ich glaube, Freude teilen, Dieter, das ist sowieso immer wichtig, weil wenn du vergisst,
das ist sowieso immer
Freude
wichtig
zu teilen,
vor allem wenn man sich einen Ring an den Finger steckt. Genau. Ja, und wir lernen auch immer viel, oder Olli? Wir kommen ja von den Hörspielen, lernen aber, was noch so in dem ganzen Kosmos passiert. Mhm. Ja, die GrayskullCon, da bin ich leider wirklich an dem Wochenende auf der Rückreise von Spanien. Das werde ich nicht schaffen, aber da müssen wir unbedingt mal hin, Olli.
Und ich hoffe, dass es die auch in den nächsten Jahren erfolgreich geben wird. Genau. Ja, also vielen Dank an euch beide, Matthias, Tobias. Und dann, Olli, werden wir schließen, indem ich dir eine Frage stelle. Bist du bereit dafür?
Ich bin nie so richtig bereit für diese Frage, aber ja. Ich mache mich so bereit, wie ich nur sein kann.
Ja, du, also jetzt war es wirklich wieder mal sehr knapp, dass unsere Helden es gerade geschafft haben, das Hyperraum-Abenteuer zu bestehen. Und jetzt musst du mir schon sagen, wenn Eternia nochmal so knapp vor dem Untergang steht, was glaubst du, was kann Eternia dann noch retten? Glaubst du, ist es ein zaubernder, schwarzgesichtiger Versdichter? Ich glaube, du weißt, wen ich hier meine. Oder ein geheimnisvoller, schwarzer, jetzt mach doch mal Licht hier. Oder sind es rätselhafte, schwarze Irrlichter?
Naja, das ist... normalerweise würde ich sagen Banane, aber da bin ich wieder im falschen Podcast, oder? Daher
genau.
Schwarze Banane. Dieter, es ist sehr schwer. Ich sag, weil wir so lange schon jetzt geplaudert haben, zieh es nicht mehr allzu lange in die Länge und sag mal, rätselhafte schwarze Irrlichter, gibt's das?
Ja, kann sein. Guter Tipp. Schauen wir, was noch passieren wird. Es kommen noch 3 Folgen. Da freuen wir uns drauf. Und ja, liebe Hörer, Eternia ist diesmal nicht untergegangen. Und ich verspreche euch eins, falls Eternia einmal untergeht, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.